Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, hallo.
Ja, guten Morgen, genau.
Naja, wir haben...
Ist eigentlich mehr guten Tag.
90 Minuten Vorgespräch.
Länger als die Sendung wahrscheinlich.
Das könnte sein, das könnte sein. Das möchte ich jetzt nicht in Frage stellen.
Das ist das ganze Pulver schon vor der Aufnahme verschossen, ne?
Ja, aber vieles davon war auch wirklich nicht unbedingt sendungsfähig. Wie so oft.
Genau.
Aber ich glaube, es würde einige Leute interessieren, ja.
Der eine oder andere fragt sich wahrscheinlich, über was reden die immer, ja.
Heute haben wir aber wirklich große Themensprünge gemacht.
Oh. Ja, nee, vor allem, was willst du jetzt noch über Elon Musk oder so? Oh, Twitter, passt ja nicht in die Sendung.
Ich habe da ja sowieso eine sehr eigene
Meinung. Ja,
Meinung.
Wir haben es ja schon öfter gesagt im Podcast, es ist eine sehr spaltende Persönlichkeit, ja.
Ja, aber ich freue mich auch, dass zum Beispiel andere Persönlichkeiten wie Sascha Pallenberg die Meinung teilen, die ich habe. Der mag ja den Elon Musk genauso wenig. Ne?
Alle, ich sehe ihn ja auch kritisch.
Ja.
Also Herrn Musk. Und auch teilweise halt die Unternehmung und wie er sie auch führt und betreibt. Auch mit allem, was, wie gesagt, so man gerade zwischen den Zeilen in vielen Berichten dann auch lesen kann. Ich glaube, viele haben auch mittlerweile oder können auch ein bisschen hinter den Vorhang, hinter das Blendwerk auch von Elon Musk gucken, was ja auch sehr gut ist, weil gerade die Anfangsjahre, beziehungsweise auch gerade die Anfänge, von SpaceX und so, Tesla ja immer noch, wird, denke ich mal, vieles blauäugig und groß ohne Vorbehalt gesehen. Ja, und vieles halt auch von der Presse so für bare Münze genommen, wie es Elon halt raushaut. Ja, gerne auch bei Twitter. Mhm. Seiner eigenen Plattform ja mittlerweile.
Ja.
Aber wie gesagt, ich denke, mittlerweile geht man objektiver mit dem Thema um und da hat ja, oder nicht nur du, andere oder auch der Sascha Pallenberg recht. Wie gesagt, ich sehe ihn ja auch sehr kritisch, vielleicht nicht ganz so kritisch wie ihr, beziehungsweise in anderen Bereichen vielleicht ein bisschen kritischer und anderen wieder ein bisschen offener gegenüber, gerade was SpaceX betrifft. Das ist gehört für mich nicht unbedingt so in dieses Standard Elon Musk Paket rein, auch wenn man da kritisch gegenüberstehen kann, ja, gerade was so jetzt gerade die letzten Versprechungen oder sagen wir mal Versprechungen betrifft, die gerade Musk halt raushält und wo er ja ein bisschen gebremst wird von SpaceX ja auch immer mal wieder. Das ist auch schön zu sehen, dass es da anscheinend mehr Leute gibt, die ihm da auch ein bisschen Gegenwind geben. Ist auch nicht so verkehrt. Deswegen mal ganz gespannt, wie das jetzt bei Twitter weitergeht. Muss mal gucken, er hat ja da auch mit seinem letzten Statement, was ja eigentlich so an die Investoren von Twitter gerichtet war und an, beziehungsweise an die Werbetreibenden oder an die Werbetreibenden auf Twitter gerichtet war, ist er da ja auch wieder ein bisschen versöhnlicher, beziehungsweise nicht ganz so mit den Aussagen wieder, wie es noch ganz am Anfang war, wo es um den Kauf von Twitter ging. Also muss man mal gucken, wie sich das die nächsten Wochen da noch entwickelt. Aber klar, Elon Musk spaltet, ja. Und das ist auch, glaube ich, mit seiner Absicht. Er will da nicht jedem irgendwie gefallen, was ja auch so ganz in Ordnung ist, aber er ist schon da teilweise sehr speziell.
Ja, er ist extrem speziell, aber es gibt auch positive Beispiele für Persönlichkeiten, die spalten. Steve Jobs hat auch gespaltet, polarisiert und dementsprechend, für Aufsehen gesorgt mit vielen Statements, aber er war kein bösartiger Mensch, letztendlich, unterm Strich. Er war eine polarisierende Persönlichkeit. Aber Elon Musk unterstelle ich, das ist wie gesagt meine ganz persönliche Meinung und das ist mein Bauchgefühl, was ich habe. Mhm. Und das ist das, was ich empfinde, wenn ich alles das, was ich bisher über Elon Musk gelesen habe und da jetzt mal einen großen Strich drunter ziehe. Ich möchte nochmal betonen, das ist meine persönliche Empfindung, die ich da habe. Ich halte Elon Musk für eine zutiefst bösartige Person. So, Punkt. Das ist, denke ich, auch sehr viel emotional getrieben. Aber auf der faktischen Seite steht ganz viel oder stehen ganz viele Minuspunkte, die wirklich in dieses, in diesen Bereich der Bösartigkeit hineinspielen. Es ist jetzt eine sehr steile These, aber diese These stelle nicht nur ich auf, diese These stellen auch ganz, ganz viele andere Leute auf. Also da bin ich jetzt nicht die einzige Person, die Elon Musk für eine bösartige Person halten. So. Da kann man natürlich diskutieren, was ist bösartig oder was ist nicht bösartig oder wann wird's böse, wann wird's nicht böse. Diese moralische Schere kann man ganz weit aufmachen und kann ganz viel Spielraum in diese Schere hineinpacken. Was definiert man schon als bösartig? Also gut, das muss jeder auch für sich selbst irgendwie definieren, was bösartig ist und was nicht bösartig ist. Da ist natürlich das moralische Level variabel bei jedem Menschen anders, ganz klar. Ja. Aber okay. Selbst diese Aussage, dass ich ihn für bösartig halte, ist jetzt ja auch schon wieder polarisierend. Kann man so, oh, da kann man jetzt ganz viele Fässer aufmachen und man könnte jetzt.
Ja, aber da siehst du auch dran, wie spaltend, wie er halt auch wahrgenommen wird. Oder ja, wie unterschiedlich auch, ja. Oder wie halt er auch in Bezug auf Sympathie einfach bei diversen Leuten oder Gruppen halt auch ankommt. Und wie gesagt, da spaltet Elon Musk einfach. Also ich will ihm da keine absichtliche Bösartigkeit unterstellen. Ich sehe das ein bisschen anders. Aber was ich auch sagen würde, oder beziehungsweise schon seit Jahren sage, ist, dass er oder gerade auch die Figur Elon Musk einen sehr guten Bond-Bösewicht ausmachen würde. Ja,
ja klar. Ja. Ja. Und das Problem ist, der Mensch ist realitätshandelnd und der handelt im Jetzt und Hier. Es ist keine Fiktion. Ja,
vor allem hat er eine Position und auch die Möglichkeiten, sprich finanziellen Mittel, um das eine wie das andere zu machen. Ja, entweder gut oder halt böse. Ja.
So ist
es. Das ist auch das. Und das ist halt, da spielt halt seine Persönlichkeit wieder rein. Der kann heute so und morgen so.
Ja.
Der schickt heute, keine Ahnung, nimmt er Millionen in die Hand und will irgendwo Hilfe hinschicken, ja, kriegt irgendwas in den falschen Hals und beschimpft die Leute, ja.
Ja.
Da, wo er eigentlich helfen will, schlägt er auf einmal einen Hammer drauf. Und das sind so Extreme, klar, das spricht nicht unbedingt für jemanden, ja.
Ja.
So ist. Aber das ist halt Alan, ja. Wo viel Licht ist, ist halt leider anscheinend auch viel Schatten, ja.
Ja, und da ist eine Menge Schatten. Das ist so.
Ja. Und teilweise allerdings auch sehr, sehr, sehr viel Licht, ja. Von daher schwierig, ja, mit ihm. Wollen wir mal hoffen, dass er das richtige Maß halt findet, ja. Er ist ja auch noch relativ jung, also von daher, oder sagen wir mal so, hat noch, wenn er möchte. Er könnte ja heute eigentlich aufhören mit allem, was er macht.
Ach, der hätte schon lange aufhören können.
Ja, deswegen, also wenn, und sieht ja so aus, als wäre er getrieben, ja, und er sagt ja auch immer, er will halt viel, der Mensch halt eigentlich viel Gutes tun, auch wenn es nicht unbedingt so rüberkommt, teilweise. Ja. Ja, deswegen mal gucken, ob er da irgendwie noch eine klare Linie irgendwo richtig reinkriegt, ja. Mhm. Noch besteht Hoffnung, ja, wie gesagt, er ist ja noch eigentlich noch jung, ja.
Ja.
Er hat ja noch viel, viele Jahre vor sich, wenn er will, also von daher. Also schaffend vor sich, ja, ja. Wo er noch was machen, bewirken und erreichen kann, ja. Von daher mal abwarten. Momentan macht er nicht den Eindruck, als wollte er sich irgendwann zur Ruhe setzen.
Das ist wohl wahr.
Ja.
Obwohl ich der Meinung bin, das würde der Gesellschaft global in vielen Bereichen gut tun, wenn er sich zur Ruhe setzen würde.
Ja, wenn man sich jetzt gerade mal so den einen oder anderen Kommentar auch von der SPD in Bezug auf seinen Twitter-Kauf anguckt, wo ja die Rede von Enteignung ist, ja, wobei ich mich frage, wie das funktionieren sollte. Ja. Mhm. Klar, das mit der Meinung, oder gibt es halt einige auch in der Politik, ja, die das stark beobachten, aber Big Tech, um es mal so simpel auszudrücken, ist ja sowieso unter Beobachtung. Und da haben wir in der Vergangenheit auch schon öfter drüber gesprochen, da wird in den nächsten Jahren einiges passieren. Es gibt ja schon ein paar Vorstellungen, gerade auch bei uns beziehungsweise im Rahmen der EU, ja, was man da eventuell so für Ideen im Kopf hat, ja, in Bezug auf oder gerade auch, wenn man sich mal so Microsoft damals mit anguckt, ja, was da passiert ist, gerade mit IE und so weiter, hat man ja ähnliche Gedanken schon für Google, Apple und Facebook. Jetzt halt, wie gesagt, Twitter mit Elon Musk, mal gucken, wie er gerade mit seiner Everything-App, wie sich das dann alles entwickelt, wie er sich das vorstellt, was er da vorhat, ja, das sind alles so Sachen, das steht unter Beobachtung und wie gesagt, die nächsten Jahre wird da definitiv was kommen. Ob dann wirklich gesagt wird, wir müssen hier Google zerschlagen, wir müssen Apple zerschlagen, wir müssen Facebook zerschlagen, beziehungsweise halt die Geschäftsbereiche dazu bringen, dass sie die Geschäftsbereiche eigenständig halt irgendwo aufteilen, muss man mal abwarten. Ja, ist auch die Frage, wie dann das politische Klima in der Zeit ist, beziehungsweise welche Möglichkeiten sich dann überhaupt dann noch darstellen. Aber wie gesagt, die sind alle unter Beobachtung, ja.
Ja, es ist, denke ich, nicht möglich oder extrem schwierig, jetzt als Einzelfall ihn da zu enteignen. Ich denke, da müsste eine generelle Gesetzesänderung stattfinden, dass man das machen könnte und nicht als, also da müsste.
Die Frage ist ja, wo in diesem Unternehmenskonstrukt würde halt Twitter stehen?
Ja, ja.
Weil wenn du mal guckst, im Prinzip eigenständige Unternehmen, aber Elon Musk ist ja im Prinzip der Chef ja von allen. Je nachdem, wie das halt aufgebaut ist, ja, eventuell sich Verknüpfungen entwickeln, muss man halt mal abwarten. Mhm. Wobei ich glaube, Tesla, SpaceX, wie heißt diese Solarzellenfirma da nochmal, und die Boring Company gibt's ja auch noch. Und wie heißt die andere, die jetzt gerade neu? Ja, es sei denn, der kommt ja mit Ideen eigentlich im Prinzip jedes Jahr irgendwo raus.
Ja, ja.
Man muss halt mal gucken, wie sich auch dieses Firmenkonstrukt halt die nächsten Jahre entwickelt, weil da wäre eventuell auch noch Potenzial da, um zu sagen, okay, da müssen wir auch was machen. Und gerade SpaceX muss man da auf jeden Fall im Auge behalten, weil die sich da auch im Prinzip sehr gut entwickeln und je nachdem, wann jetzt wirklich die nächste große Entwicklung bei denen da fertig bzw. einsatzbereit ist, könnte das auch noch ein bisschen Unmut bei dem einen oder anderen auslösen, sprich Boeing, ich habe jetzt vergessen, wie der andere heißt, der ja da in dem Bereich auch noch tätig ist. Gerade mit den, also da gab es ja eh schon Ärger mit den Verträgen, die SpaceX mit der Regierung bzw. mit der NASA hatte. Da hatte sich ja, Gunthrop heißen, glaube ich, die anderen, ne? Da gab es ja auch hier Differenzen und Klagen. Da muss man auch mal gucken, ja. Also es ist nicht so, dass da gerade auch vom Wettbewerb kein Gegenwind da wäre. Also von daher, naja, mal gucken.
Ja.
Von den Ideen mit Marsbesiedlung etc., da wollen wir jetzt gar nicht anfangen. Also da bin ich auch am Lächeln, ja, also von daher.
Naja gut, ich meine, dass er die Vision hat, den Mars zu besiedeln, das kann man ihn jetzt nicht negativ auslegen. Diese Visionen sind ja okay, finde ich auch gut so. Man muss ja auch Ziele haben, bei Elon Musk sind die Ziele halt ein bisschen höher als bei einem Otto-Normalverbraucher, ist okay. Bloß das Drumherum, wie er sich benimmt, das kritisiere ich halt. Und da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen.
Das ist nicht unbedingt förderlich, ja, für die so einzelnen Vorhaben. Ja.
Also grundsätzlich, dass er da ein Visionär ist und dass er visionär handelt, das ist okay. Aber visionär handeln und moralisch befreit handeln, das sind ja zwei Paar Schuhe. Und er handelt in vielen Dingen vollkommen moralisch befreit. Und das kritisiere ich halt an der Person Elon Musk. Mhm. Nicht mehr, auch nicht weniger.
Ja, ja gut. So, gut. Dafür, dass wir vor der Sendung eigentlich gesagt hatten, wir wollen da eigentlich gar nicht drauf eingehen.
Es ist halt sehr schwierig, halt nicht über das Thema zu sprechen.
Ja, gerade auch wegen Twitter, weil Twitter ist ja auch nach wie vor noch ja, eigentlich, ja, was heißt noch die Plattform, aber es ist ja eine unserer, auch deine ersten Plattformen. Wir sind ja auch schon relativ lange dabei, auch wenn ich da nicht mehr so aktiv bin.
Ja.
Ich hatte heute Morgen gerade überlegt, mal kurz zu twittern und habe es dann doch wieder gelassen. Hm. Ja, also ich bin jetzt da ja, wie gesagt, auch nicht mehr aktiv, ja, im Prinzip auf Twitter ab und zu noch was, aber das war's dann auch. Ist es ja trotzdem eine Plattform, die einem schon irgendwo nahe ist, ja, weil man halt die Plattform auch schon so lange kennt und das ja allen und ja auch die Änderungen und die Entwicklung da begleitet hat. Und man ein bisschen Bauchschmerzen hat, generell, was die Entwicklung von Twitter betroffen hat. Und jetzt mit dem Kauf durch Musk und mit dem, was er halt vor Monaten so getönt hat, sind da natürlich große Fragezeichen, wie geht's weiter mit Twitter? Wie gesagt, die letzten Aussagen von ihm beschwichtigen ein bisschen, beziehungsweise lassen Hoffnung, dass es vielleicht doch noch was wird.
Aber das hat ja bei ihm nicht viel zu sagen.
Ja, was er heute deswegen. Sagt,
das hat morgen schon wieder gar keine Bedeutung.
In dem Fall ist es ja so.
Ja.
Wie gesagt, zuerst sagt er noch, hier Twitter, Meinungsfreiheiten bei mir, beziehungsweise bei Twitter sollte jeder und Trump wieder zurück. Ja, ja. Und jetzt rudert er wieder ein bisschen zurück. Es soll ja auch einen Rat geben, der sich dann halt mit zu sperrenden oder löschenden Konten und Beiträgen befasst, ja, also quasi wieder das Thema Moderation, ja, was ja eigentlich, oder wo man ja davon ausgegangen ist, dass das unter ihm komplett wegfällt, ist jetzt wieder ein Thema. Jeder bei Twitter soll sich ja willkommen fühlen und sich ausdrücken können, beziehungsweise bestimmen können, welche Inhalte er auch sieht auf Twitter, was ja auch wieder auf eventuelle mehr Tools zum Filtern beziehungsweise zum selektiven Darstellen von Inhalten betrifft oder wahrscheinlich bedeutet, dass Tools kommen sollen, wenn es nach ihm geht. Nicht nur dann einfach blocken und du siehst dann denjenigen nicht mehr, sondern dass man wirklich von vornherein sagen kann, mich interessiert, keine Ahnung, Sport, ja, Gaming-Inhalte oder was auch immer. Hallo Krümel, ja, ich höre dich, oh, sorry, meine Katze oder eine unserer Katzen ist hier gerade am Meckern, ja. Komm, geh, tschüss.
Wir haben jetzt Cat-Content, das pusht ja, natürlich.
Mehr Cat-Content, genau, das müssen wir irgendwie im Titel auch unterbringen. Ja,
ja, ja, okay.
Auf YouTube würde man sagen, wir packen sie ins Thumbnail. Ja,
ja gut, wir könnten natürlich pro Episode jemals ein individuelles Cover basteln, aber
genau.
Woher nehmen die Zeit? Und vor allen Dingen die Kreativität, das ist das andere Problem. Ja. Ja. Mhm.
Genau, wo war man jetzt gerade vor der Katze?
Die Katze hat mich durcheinander gebracht.
Ja, mich auch. Achso, Filter, ja, ja, genau, dass es da halt Möglichkeiten gibt, von vornherein zu sagen, welche Inhalte du hauptsächlich oder bewusst sehen willst und der Rest würde halt nach unten beziehungsweise gar nicht erst angezeigt, inwieweit das natürlich dann auch wieder dem Sinn oder der ursprünglichen Idee von Twitter entgegenkommt, ja, ganz anderes Fragezeichen, aber Plattformen entwickeln sich ja generell weiter, ja, nicht unbedingt zum Positiven, von daher muss man ihm, glaube ich, jetzt erstmal so die nächsten Monate geben, ja, um einmal halt den Beweis zu haben, wie ernst meint er das jetzt wirklich mit seinen Aussagen und vor allem B auch, wie entwickelt sich Twitter jetzt erstmal unter ihm weiter? Ja? Wird man da überhaupt große Unterschiede jetzt mittelfristig sehen? Oder wird es da jetzt wie mit den Entlassungen, die ja direkt gelaufen sind, auch jetzt einen Schlag geben und Twitter wird von heute auf morgen auf einmal ganz anders? Das muss man jetzt erstmal abwarten, ja.
Das ist richtig.
Aber ich sehe es jetzt im Moment erstmal nach den letzten Äußerungen nicht ganz so schwarz wie vor ein paar Monaten noch, beziehungsweise wie es ja auch dann teilweise durch die Presse getragen wurde. Von daher gebe ich ihm jetzt erstmal so die Zeit und den Bonuspunkt. Lass ihn mal machen und dann, ja.
Ja. So sehe ich das auch. Also ich bin jetzt auch nicht total in Panik verfallen und habe sofort die Plattform verlassen oder habe.
Das haben ja einige vor Wochen schon getan.
Das haben einige vor Wochen schon getan und also da warte ich erst einmal ab, muss ich ganz ehrlich sagen, was da passiert. Mhm. Und ich meine, wie will man eine Plattform bewerten, wenn man selbst nicht an dieser Plattform dran teilnimmt und selbst nicht die Plattform beobachtet? Wenn ich jetzt komplett alle Reißleinen ziehen würde und würde mich von Twitter verabschieden, könnte ich ja gar nicht beurteilen, wie sich die Plattform zum Negativen oder zum Positiven hin verwandelt. Das ist ja, ist halt so.
Ja.
Gut. schauen wir mal. Wir werden es beobachten.
Auf jeden Fall. Wir werden es auf jeden Fall noch mitkriegen. Ja, ja, das ist, ja.
Gut.
So, dann, aber jetzt genug zu dem Thema, oder?
Ja. Jetzt okay. Wird das noch eine exklusive Werbeveranstaltung für
Obwohl, Werbeveranstaltung würde ich jetzt mal ein bisschen bezweifeln, nach dem, was wir so bis jetzt gesagt haben.
Ja, das stimmt. Ich würde auch zu 99% Tesla als Werbepartner ablehnen oder irgendeine Firma, die mit Elon Musk zusammenhängt.
Oh, das sind jetzt aber große Worte.
Ja, ist so. Irgendwo habe ich doch moralische Ansätze, die ich hier verfolge.
Hm. Ja. Okay. Nee, ich wollte eben noch sagen, weil die Sache ist Werbeveranstaltung. Auf Tesla sind wir jetzt groß gar nicht eingegangen, deswegen wollte ich schon sagen, sich privat mal so eine SpaceX-Rakete zu kaufen, ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so in jedermanns oder Fraus Budget.
Ja. Das ist korrekt. Ja. Ich bin jetzt gerade mal im Kopf alle unsere bisherigen Werbepartner durchgegangen, habe schnell überlegt, könnte irgendwo Elon Musk beteiligt gewesen sein? Nein, stieß ich zu 99% aus.
Ja, dann müsstest du, oder da gäbe es ja ein paar andere große Firmen ja auch noch, wo du dann sagen müsstest, wäre da irgendwo über 30 Ecken auch noch eine Verknüpfung. Oder wenn du so willst, müsste auch fangen, hat da irgendeine noch was mit Ye zu tun oder so, ja.
Ja. Yeah. Gut, aber jetzt wirklich, lass uns doch mal über einen Geburtstag sprechen. 10 Jahre lang gibt es jetzt das Microsoft Surface Tablet oder die Surface-Reihe an sich. Ne? Also nicht nur die Tablets, generell die Reihe an sich. Angefangen hat es ja mit dem Surface Tablet RT, das mehr oder weniger ja auch gefloppt ist.
Ja, ich habe trotzdem noch eins.
Du, herzlichen Glückwunsch. Du hast, glaube ich, auch noch einen Zoom, wie heißt das Ding?
Zoom, genau. Zoom. Allerdings den kleinen, nicht den großen iPod, sondern den kleinen. Und war nach wie vor, finde ich, dass es mit einer der besten Hardware, die Microsoft jeweils auf den Markt gebracht hat. Gerade im Zusammenspiel damals mit dem Musikabo von Microsoft war das eine tolle Kombi. Ich war ja schon immer ein Freund von dem System.
Ja.
Wie gesagt, war von dem Zoom und auch, wie gesagt, von damals von dem Abo-Dienst sehr begeistert, ja. Ich hab den auch noch irgendwo liegen, allerdings wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht wo. Und ich glaube, ich habe auch das Netzteil beim Umzug verloren. Also da müsste ich sowieso mal gucken, wie ich das wieder aufgeladen kriegen würde. Aber das finde ich, wie gesagt, nach wie vor eins mit der Hardware Höhepunkte von Microsoft, ja.
Also Microsoft hat sehr viele Hardware-Höhepunkte gehabt, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Und auch die ganze Surface-Reihe in den letzten 10 Jahren, die hat sich mehr oder weniger gut entwickelt. Sie hatten natürlich Höhepunkte und sie hat natürlich auch Tiefpunkte, ganz klar. Aber qualitativ, verarbeitungstechnisch sind diese Produkte auf einem sehr, sehr, sehr hohem Niveau unterwegs und da haben sie echt über die 10 Jahre unterm Strich eine sehr gute Performance an den Tag gelegt.
Ja, vor allem haben sie auch mit dem Surface mal so ein paar von den Ideen und Ansätzen, die sie halt für die Hardware-Plattform beziehungsweise auch für Windows haben, dann auch mal direkt selbst umgesetzt, auch mit ein paar schönen Lösungen, die halt nicht immer so optimal jetzt waren, ja, oder so vom Markt angenommen wurden. Aber trotzdem schöne Sachen. Genauso RT damals die Plattform. Es hat ein bisschen die Power gefehlt. Mhm. Aber mein Gott, ARM-Chips waren halt damals einfach noch nicht so weit. Ja, da war auch für Apple das Thema oder das noch kein Thema. Beziehungsweise hinter verschlossenen Türen irgendwo, dass man da eine Alternative zu Intel finden musste. Die Platzierung und vor allem auch, wie gesagt, dann die Windows-Desktop-Lösung auf RT und das halt nicht, wie gesagt, dann die Problematik mit der Kompatibilität, das war halt einfach schwierig für Microsoft, plus die Platzierung, ja, das Marketing war jetzt auch nicht gerade so der Treffer gewesen, ja, klar, dass das dann so nichts wird, beziehungsweise nicht viel Chancen hat am Markt, okay, ja. Da waren sie halt auch wieder ein bisschen zu früh, ja, beziehungsweise der Ansatz war einfach noch nicht so ausgereift, ja. Hm.
Ja, aber es hat sich ja alles zu einem Besseren gewandelt sozusagen und die Produktreihe hat sich ja durchaus etabliert am Markt, wenn auch die ganzen Produkte vom Markt, von den Marktanteilen her immer noch unter ferner liefen sind, ganz klar. Aber sie haben sich etabliert und sie behaupten sich immer noch ganz gut am Markt. Muss man anerkennen, das Ganze.
Ja, ich denke mal, Microsoft ist mit der ganzen Geschichte so lange zufrieden, wie sie kein riesen Minusgeschäft draus machen.
Ja.
Ich denke mal, selbst wenn die 0 auf 0 aufgehen würden mit ihrer Surface-Hardware, würden sie das auf jeden Fall weitermachen.
Ja.
Weil, wie gesagt, leider hat ja Google mit dem Pixel da ein bisschen die Stecker gezogen mit ihrer kompletten Hardware. Beziehungsweise macht im Prinzip ja nur aktuell die Pixel Phones und die Watch. Ja, die hat sich ja sonst gerade aus dem Tablet Markt da.
Na, für nächstes Jahr haben sie ein Tablet angekündigt.
Ne? Deswegen mal gucken, ob sie dann diesmal auch dabei bleiben.
Ja.
Ich hoffe es. Mhm. Gerade weil sie da auch wieder so ein bisschen als Treiber oder als Motor für Android-Tablets dienen können, weil wenn schon der Plattformentwickler dann Hardware entsprechend bringt, ziehen vielleicht ein paar andere nach oder kriegen auch neue Impulse und mal ein paar Ideen. Ja. Mhm. Hoffentlich, wie gesagt, sind dann auch entsprechend leistungsstarke Chips verfügbar, dass der Markt da ein bisschen Schwung aufnimmt, weil ansonsten, mein Gott, der Tablet-Markt ist iPad. Ja,
aber da kommen wir später noch zu, aber böse Zungen behaupten ja, Apple schraubt gerade am Untergang des iPads.
Also, unter anderem, weil einfach der Druck fehlt oder der Wettbewerb fehlt. Aber da können wir auch gerne später nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, wenn du willst.
Ja.
Und ich bin nach wie vor ein großer Fan der Surface-Familie. Hatte ja zwischendrin auch immer mal überlegt, gerade was Surface-Book etc. betrifft, vielleicht mal da mich umzugucken. Ja, aber kam halt nie dazu, ja, weil erstens mal die Geräte, die mich interessiert hätten, sind halt auch schon wieder Apple-Niveau, was die Preisgestaltung betrifft,
ja,
beziehungsweise nicht allzu weit weg davon, ja, bei entsprechender Ausstattung. Und warum sollte ich dann zum Microsoft-Produkt greifen, wenn ich dafür ein Apple kaufen kann? Weil meine Einstellung zu dem Thema.
Ja, klar. Also ich sag mal, wenn ich im Windows-Universum unterwegs wäre, dann wären Surface-Produkte auch wirklich auf der Liste ganz weit oben. Also vom Qualitätsanspruch, den ich an eine Hardware-Produkt habe, sind diese Produkte wirklich in meiner Top-10-Liste, nicht nur in der Top-10, sondern in der Top-5, wirklich ganz weit oben, muss ich fairerweise dazu sagen. Und das, was ich, wie gesagt, ich hatte auch schon mal ein paar Mal so Geräte in der Hand, also auch gerade diese Book-Geschichte, Surface Books, das ist wirklich gut verarbeitete Hardware, ganz, ganz, ganz klar. Naja, gut. Also 10 Jahre, Happy Birthday Surface, für auf die nächsten 10 Jahre.
Ja, mein Gott, so gut wie Microsoft aufgestellt ist, denke ich, könnte das durchaus was werden, ja.
Ja,
klar. Das ist ja keine Firma, die irgendwo am Hungertuch nagt, ja.
Noch nicht.
Nein.
Obwohl, wir wissen ja alle, das kann ganz, ganz schnell gehen.
Das kann ganz, ganz schnell gehen, ja. Und, Aber alleine muss, solange Windows und MS Office noch so gut läuft, sehe ich da für Microsoft nur noch eine sehr lange Zukunft voraus, ja.
Ja, das sind noch Cash-Cows, die sie da am Start haben. Das ist ganz, ganz klar. Gut. Okay, dann lass uns noch mal über ein Produkt sprechen, was letzte Woche noch so ein bisschen in der Gerüchteküche unterwegs war. Ich habe zwar letzte Woche das Thema ganz kurz angesprochen, aber ich wusste auch nicht konkret, wie das Produkt letztendlich aussehen wird, preislich gesehen aussehen wird und ob es das auch wirklich geben wird. Und nun hat die Firma Logitech bestätigt und sie haben auch das Produkt schon benannt und auch die technischen Eckdaten benannt. Das handelt sich nämlich um den, ja, wie heißt es denn? Crayon 2. Mhm. Das ist im Endeffekt die Pencil-Alternative von Logitech. Die erste Version ist letztendlich adressiert an diejenigen, die ein Pencil 1 benutzen oder als Pencil 1 Konkurrenzprodukt auf den Markt gekommen, läuft an alle diejenigen, die quasi mit einem Lightning-kompatiblen iPad unterwegs sind. Und jetzt haben sie quasi das zweite Modell vorgestellt. Der kann dann USB-C, hat also als Ladeeinheit einen USB-C-Port und kann dementsprechend nicht nur mit dem neuen iPad 10 betrieben werden, sondern man höre und staune, er ist auch kompatibel mit dem iPad Pro. Allerdings eingeschränkt. Das heißt, kompatibel ist er hundertprozentig, das ist nicht das Problem, aber ladetechnisch ist er eingeschränkt. Das heißt, ich kann ihn nicht induktiv laden, wie den Original Apple Pencil 2, sondern ich kann ihn dann nur über USB-C aufladen, entweder direkt am Gerät oder an einem USB-C-Netzteil, whatever. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das Ding aufzuladen. Allerdings ist es preislich gesehen extrem interessant, weil das Ding kostet nur 80 Euro und im Vergleich zu den Original-Apple-Produkten ist das schon mal eine extreme Preisreduzierung. Allerdings sind natürlich diese Produkte nicht 100% Feature gleich. Also zum Beispiel, wenn ich das Ding mit dem Pro benutze, habe ich jetzt nicht diese neue Hover-Schwebefunktion. Das sind halt Dinge, die mir wirklich nur das Original-Apple-Produkt bietet. Man hat natürlich vom Feature-Set einen kleineren Abstrich, den man in Kauf nehmen muss, aber man hat natürlich auch eine preisliche Reduzierung. Und ich denke, gerade wenn man mit dem iPad 10 unterwegs ist, er dürfte das aufgrund der Ladetechnik, wenn man das Ding gleich direkt anschließen kann, wesentlich interessanter sein, als wenn man mit einem Adapter arbeitet, den man ja zum Pencil 1 dazu kaufen muss, wenn man ihn in der Original, wenn man ihn noch hat, sage ich jetzt mal, weil die alten Dinger hatten ja keinen Adapter dabei, logischerweise. Den Adapter bekommt man ja nur, wenn man den Pencil jetzt ab heute kauft. Da ist ja ein Adapter serienmäßig dabei von Apple. Aber ich denke mal, viele Händler werden auch noch Restbestände auf Lager haben und nicht jeder Pencil, den man jetzt kauft, wird automatisch einen Adapter beinhalten. Dann kommt noch dazu, dass ich gelesen habe, dass die Adapter im Moment starke Lieferschwierigkeiten haben, dass Apple gar nicht so schnell die Adapter liefern kann, wie die Kunden diese benötigen. Das kommt auch noch dazu. Also es spricht im Endeffekt alles dafür, sich mal den Crayon 2 anzuschauen, weil da braucht man keinen Adapter und man spart eine Menge Geld. Ja. Hört sich auch irgendwie nach einer Werbeveranstaltung für Logitech an, aber ist es nicht.
Ja. Es ist nicht alles Werbung, gell?
Es ist nicht alles Werbung, nein. Auch wenn man es heutzutage alles als Werbung vorsichtshalber deklarieren muss oder sollte, aber es hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche monetären Mittel fließen. Auch wenn bei uns in den Shownotes immer drin steht, dass wir Werbung drin haben, aber das macht man halt nur aus grundsätzlich vorsichtiger rechtlicher Absicherung, ja, weil man hat schneller eine Abmahnung im Haus, als man bis drei zählen kann.
So ja, das Thema Google-Schriften ist auch noch nicht durch, ja?
Nee, aber da sollte man sich mal genau im Netz umschauen. Da gibt es von vielen seriösen Anwälten Videos und Statements zu, dass man das, naja gut, schaut euch im Netz um, da gibt es viele Videos zu, dass man auch vieles aussitzen kann, in Anführungsstrichen. Oder vieles gar nicht so ist, wie man da geschrieben bekommt. Aber da möchte ich jetzt keine rechtliche Beratung zu vornehmen. Um Gottes
Willen, nein, wir sind keine Anwälte.
Nein. Schaut euch im Netz um. Solmecke und Partner hat da ein sehr interessantes Video zu gemacht. Und da gibt es doch ein paar gute Informationsquellen.
Genau. Ja.
Gut. Tja. Dann sind wir beim nächsten Thema, was wir lange nicht thematisiert haben.
Nein, nie.
Nein, es ist sehr ruhig geworden um das Thema, ehrlich gesagt. Mark Gurman hat mal wieder ein paar steile Thesen zum neuen Mac Pro rausgehauen. Und er hat da so ein paar Vergleiche eingeführt zu Chips, die es noch gar nicht gibt. Das fand ich auch sehr interessant. Er hat gesagt, der M2, also der neue Mac Pro, der jetzt kommen soll, also auf Silicon-Basis, wird einen M2 Extreme Chip haben. Und der M2 Extreme Chip soll 4-mal so schnell sein wie der M2 Max. Jetzt kann man sich natürlich mit Recht und Fug fragen, ja, wie schnell ist denn der M2 Max? Weil den gibt's ja noch gar nicht. Also er hat da grundsätzliche Thesen rausgehauen zu der Matrix von den ganzen Chips, wie sie quasi aussehen sollen oder wie dann der Verlauf der Chips sein soll oder die Steigerung dieser Chips aussehen soll. Aber man weiß noch gar nicht, wie schnell der M2 Max ist. Und genauso soll der Ultra doppelt so schnell sein wie der Max. Also der Extreme soll 4-mal so schnell sein und der Ultra soll doppelt so schnell sein wie der M2 Max. Ja, das sind zwei Behauptungen oder zwei Aussagen, wo man noch gar nicht sagen kann, letztendlich wie schnell das final sein wird, weil wir kennen die ganzen Chips noch gar nicht. Zumindest soll der Extreme quasi die Speerspitze vom Mac Pro sein und das soll quasi das Größte sein, was man dann wohl zum Start des Gerätes konfigurieren kann. Und es sind wohl auch schon Geräte, die wohl getestet werden im Umlauf, in Anführungsstrichen, oder werden mit Ventura getestet. Da sind wohl einige Geräte in irgendwelchen Logfiles aufgetaucht. Da sind aber Gerätekonfigurationen unterwegs, die jetzt nicht unbedingt der Spezifikation entsprechen, die jetzt Mark Gurman hier vorgestellt hat. Da sind die Abweichungen der GPU und der CPU different zu dem, was Mark Gurman hier rausgehauen hat an technischen Daten. Also da sind so ein bisschen unterschiedliche Dinge im Umlauf zu den Prognosen oder zu den Statements und zu den Fakten, die quasi in den Logfiles aufgetaucht sind. Es kann sein, dass es dann verschiedene Variationen sind, verschiedene Konfigurationsstufen, die wir dort sehen, die wir so bisher in den Chips noch nicht gesehen haben, dass vielleicht der ganze Mac Pro noch viel granularer konfigurierbar ist und dass gerade dort also in den Logfiles exotische Konfigurationen aufgetaucht sind. Das ist natürlich auch möglich. Und meine Prognose ist halt, oder mein Fazit daraus ist halt, dass die Dinge halt so fein zu konfigurieren sind und dass diese ganze feine und feinstufige Konfiguration Apples Definition von modular ist, dass wir auch beim Mac Pro modular gesehen im klassischen Sinne gar nicht so viel sehen werden, wie wir uns das vorstellen. Das ist meine düstere Prognose. Also das Thema.
Ja, okay, das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe. Man muss, glaube ich, sich schon Gedanken dass auch des aktuellen Mac Pros ein bisschen verabschieden, weil mit Apple Silicon sind wir ein paar Sachen, oder sind aktuell ein paar Sachen kein Thema, beziehungsweise technisch wahrscheinlich auch nicht einfach zu lösen, wie zum Beispiel RAM.
Ja.
Der ist auch im Chip integriert, wie die Grafikkarte, die ist im Chip integriert. Das sind ja schon mal so die zwei Themen, die man sich ja gerade auch vom letzten Mac Pro, oder ja, was heißt, sagen wir vom Trashcan zu dem aktuellen Mac Pro, was da ja auch so ein Thema war, gerade was die Erweiterbarkeit beziehungsweise halt das Aufrüsten betrifft. Ja, ich glaube, da müssen wir uns mit dem nächsten Mac Pro wieder ein bisschen von weg verabschieden. Wie es im Third-Party-Bereich dann aussieht, wieder eine andere Frage. Aber ja, mit Apple Silicon und der Art und Weise, wie sie den Chip zusammengelötet haben, wird das, glaube ich, nicht mehr so ein Mac Pro werden, wie wir ihn aktuell kennen.
Ja.
Nur halt dann mit Apple Silicon.
Das vermute ich auch. Und
die Hoffnung stirbt zwar zuletzt, aber
ja. Und wenn das Ganze in irgendeiner Weise aufrüstbar sein sollte, dann sind das hauseigene Aufrüstmodule, die es wohl nur von Apple zu kaufen gibt. Wie gesagt, ich könnte
Man könnte natürlich offene Schnittstellen machen und dann halt sagen, hier Third Party, Wer Interesse hat, kann von mir aus halt dann was klöppeln. Nur inwieweit wäre das halt für Third Party interessant, wenn sie da halt nur Mac Pro Kunden ansprechen können und das keine PC-kompatiblen Schnittstellen sind. Das ist halt die Problematik. Wer wird für eine reine Apple Mac Pro Schnittstelle Hardware entwickeln, beziehungsweise günstige Hardware entwickeln können, ja, wenn er die auch nur an die Leute verkaufen kann, die ein Mac Pro da stehen haben.
So ist es. Und
sehr schwierig.
Und das wird ja ein ganz, ganz spitzer Kundenkreis. Und ich glaube, dadurch, dass diese Geräte, wenn man sich jetzt mal allein die Vorstellung anschaut, die hier Mark Gurman rausgehauen hat, dass der Extreme viermal so schnell sein soll wie der Max. Auch wenn wir noch gar nicht so wissen, wie schnell der M2 Max ist. Aber dennoch müssen das ja wahnsinnige Leistungsdimensionen sein, die da aufgestellt werden. Wird es noch ein Gerät, was noch viel mehr an der oberen Leistungskette unterwegs ist, als die bisherigen Mac Pros in der Vergangenheit unterwegs waren. Ja? Und ich glaube, dieser Bereich wird auch derzeit, also der benötigte Leistungsbereich wird derzeit von ganz, ganz vielen Kunden auch locker mit einem Mac Studio abgedeckt. Also der Kreis von Mac Pro Kunden wird in Zukunft noch viel kleiner werden, als es früher mit den Intel Mac Pro bei den Intel Mac Pro Kunden.
Nee, das glaube ich jetzt eigentlich nicht. Der könnte höchstens sogar, je nachdem, was halt an Software dann da ist, könnte der vielleicht sogar eher noch größer werden. Aber jeder, der momentan Mac Studio beziehungsweise ein Mac Pro nutzt, ist, glaube ich, auch im Markt für einen neuen Mac Pro, gerade wenn Apple Silicon halt, wie gesagt, diese Leistung bieten soll, die ein Intel mit diesen Angaben oder mit den Werten, die wir momentan annehmen, die aktuellen Geräte im Intel-Bereich, also die aktuellen Mac Pros im Intel-Bereich auf jeden Fall übertrifft, plus die ganzen Vorzüge, die du einfach hast, was Apple Silicon betrifft und auch die Architektur. Ich denke, das, was den potenziellen Kunden ein bisschen so Bauchschmerzen bereitet, ist das, was German schreibt als maximale Gigabyte RAM-Größe.
256.
Genau, ich denke, das macht Bauchschmerzen. Weil die Leute immer noch sagen, wir würden da gerne mehr RAM draufwerfen, weil mehr RAM hilft mehr. Mhm. Gerade wenn man mal guckt im Anwendungsbereich, den du hast, wo du momentan sagst, okay, gerade macOS geht sehr sparsam mit RAM um, beziehungsweise auch so wie macOS die Architektur ist und die Hardware entsprechend ausnutzt, kommst du halt mit weniger RAM hin. Beziehungsweise du hast nicht mehr diese extremen Spitzen dann in der Anwendung drin, aber da kommen dann oder hast du dann auch wieder die ja korrekterweise ja die Argumente je nach Anwendung, die du hast und momentan wie beziehungsweise welche Anwendung du hast, macht es wirklich auch Sinn, dort mehr RAM einfach draufzuwerfen, dass halt 512 dir wirklich auch einen gravierenden Vorteil bringen oder halt entsprechend mehr. Und bei Intel hast du halt momentan auch eine ganz andere Grenze als die 256.
Mac Pro technisch 1,5 Terabyte, ja.
Ja. Und ich denke, wie gesagt, das ist eigentlich das, was, also sollte sich das so bewahrheiten, ist das, denke ich mal, mit so das, was Pros einfach Bauchschmerzen macht. Weil wenn sie dann, wie heißt die 3D-Software nochmal, die da gerne im Einsatz ist, ich hab's schon wieder vergessen. Aus dem hörst du das ja immer wieder, gerade wenn du halt auch im Videobereich mit 8K aktuell beziehungsweise 10K arbeitest und da mehrere Streams hast, okay, klar, Mac Pro kommt da auch mit, wie viele Streams waren es? 4? 8K?
Nee, das waren mehr.
Das waren mehr, kommen sie hin, aber auch da wieder, je nachdem, welche Art von Plugins oder dann benutzt du eben nicht Final Cut, sondern bist mit da so, nee, Da Vinci? Mhm. Unterwegs oder halt noch mit eventuell anderen Videoschnittlösungen. Wie gesagt, da macht mehr RAM durchaus Sinn, ja. Deswegen, also ich hoffe mal, dass das nur ein Schreibfehler ist.
Gut.
Was hat denn der aktuelle Ultra für maximal RAM?
128. Ja, mehr geht nicht.
128 mal 4 ist ja auch mehr.
Ja, das ist richtig. Man muss natürlich sagen, dass die Unified Memory Architektur eine ganz andere ist als diese klassische Intel-Geschichte.
Das kommt noch dazu, ja.
Dass das Verhalten etwas oder wesentlich performanter ist als bei klassischen konventionellen RAM-Architekturen.
Ja, ja. Ja, aber auch da musst du ja wieder gucken, deine Grafikkarte teilt sich ja dann quasi den RAM.
Ja.
Deswegen. Also ich denke mal, das ist mit so der größte Punkt, was halt dann letztendlich da Bauchschmerzen bereitet, ja.
Ja, das, wo ich das gelesen habe.
Dann nochmal das Thema Grafikkarte, gerade wie gut ist dann wirklich Apple Silicon im Vergleich zu den High-End-Karten, die du momentan draußen am Markt hast. Was bedeutet das, oder was bedeutet Apple Silicon, also GPU, gerade als Bottleneck, beziehungsweise wie viel Leistungsstärke kannst du halt mit dezidierten Grafikkarten gerade im Intel-Bereich dann arbeiten mit deiner Workstation. Das ist so ein großes Fragezeichen, ja, wobei da der ein oder andere wahrscheinlich noch drüber hinweg gucken kann. Dann Thema CPU-Aufrüstbarkeit wird ja wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt das Ding sein.
Nee, das ist gegessen. Das geht nicht. Nee.
Und ja, also das wird nochmal ein Tough Sell. Also je nachdem, was wirklich kommen oder nicht kommen sollte in dem Bereich, wird das nochmal ein Tough Sell für Apple, das wirklich dann so zu präsentieren, dass da halt wieder so diese, oh ja, das ist halt mein Gerät oder so, ja.
Naja, ich gehe ja auch davon aus, dass diese M2-Geschichte dann auch auf 3 Nanometer basieren wird. Und dann werden wir nochmal einen ganz anderen Performance oder ganz andere Möglichkeiten nach oben haben, ne?
Das ja, aber wie gesagt, Leistung ist ja dann im Prinzip nicht alles.
Nee, das ist richtig.
Gerade in dem Bereich. Wie gesagt, mir im Mini, mein Gott, so ein Max, da wäre wahrscheinlich wieder der Preis das Problem, aber klar, auf der Hardware-Basis so ein leistungsfähiges Gerät, von mir aus gerne. Nur als Mac Pro dann so ein Extreme, da würde ich mir ein bisschen was anderes als halt so einfach Mini-Architektur dann, oder würde ich erwarten, nicht erhoffen, sondern würde ich erwarten, ja.
Du meinst grundsätzlich von der Gehäusestruktur her oder vom Aufbau des Systems oder wie?
Von dem, was ich halt mit dem Gerät dann auch aufrüsttechnisch mache.
Ja, ja, klar. Ja, gut, man hat natürlich als Pro-Kunde jetzt wahnsinnig viel Hoffnungen darin, dass die Dinger wieder modular sein werden, weil der aktuelle, noch zu bekommende Intel Mac Pro ist ja komplett aufrüstbar. Und da hat ja Apple wieder ganz viele Hoffnungen geweckt gehabt bei den Kunden, die vom Champagnerkübel gekommen sind, weil das Ding war ja kaum aufrüstbar. Ja. Mhm. Und wenn sie das jetzt wieder alles kaputt machen, müssen sie gute Gründe aufweisen oder auch gute Performance.
Ja, deswegen, das meine ich ja mit Tough Sell.
Ja, das das ist so.
Und vor allem, erklär das doch mal deinem Third-Party-Bereich, ja, der für den Mac Pro jetzt schöne Lösungen gemacht hat und Angebote hat, ja, und dann sagst du, von heute auf morgen geht nichts mehr. Dann hast du zwar noch deine Legacy-Kunden, an die du versuchen kannst, das Zeugs zu verkaufen, aber Neuentwicklungen machen dann da in dem Bereich ja auch keinen Sinn mehr. Kommt dann jemals von einem internen RAID-Lösung eine V2?
Ja, wird es wahrscheinlich dann nicht mehr geben, nein.
Ja. Warum sollte ich da Geld in die Entwicklung stecken, wenn die Hardware bereits, oder wenn ich das nur an bestehende Kunden verkaufen kann? Beziehungsweise im Gebrauchtbereich dann eventuell an Neukunden, die sich halt aus irgendwelchen Auflösungen oder Verkäufen dann halt gebraucht die Geräte hinstellen. Vor allem, wenn du dann vielleicht wirklich eine neue Hardware bringst oder neue Hardware-Schnittstellen bringst, wo du sagst, hier, Third-Party, da kannst du auch gerne was machen dafür. Weißt du, ob nicht in 3-4 Jahren Apple dann schon wieder mit was ganz Neuem kommt? Also als im Third-Party-Bereich oder als Hardware-Entwickler für Apple wird es dann, denke ich mal, auch wieder schwierig, weil das ist ja jetzt auch kein USB-Dock.
Nee, das ist korrekt.
Was du da machst. Klar, jeder, der momentan extern irgendwie Festplatten, RAID-Lösungen oder Thunderbolt-Lösungen anbietet, externe Grafikkartengehäuse etc., klar, das ist jetzt weniger das Thema. Das hast du mit anderen Hardware-Lösungen oder Hardware-Generationen, kannst du diese externen Lösungen ja weitermachen. Aber jeder, der für einen Mac Pro intern Sachen gemacht hat, der wird wahrscheinlich mit diesem Generationswechsel auch wieder halt an einem Punkt sein, dass seine Angebote, die er aktuell hat, dann höchstwahrscheinlich so nicht mehr funktionieren.
Ja, ja, klar. Das ist richtig.
Aber vielleicht, wie gesagt, kommt es ja dann doch ein bisschen anders. Vielleicht hast du auch wieder dasselbe Gehäuse mit genauso deinen, ja, nicht SATA, aber SATA hatten wir in dem ja auch noch, aber mit deinen mit deinen Erweiterungsmöglichkeiten, wie du es jetzt auch hast, abzüglich zum Beispiel RAM, ja.
Ja, oder abzüglich Grafikkarten auf Aufrüstbarkeit.
Ja, das auch, klar.
Ne? Dass man halt wirklich nur PCI Express Slots hat für, ich sag mal, Audiokarten, die im Audiobereich unterwegs sind. Da gibt es ja eine Menge Lösungen, die für, von speziellen Musikern eingesetzt werden oder generell aus der in der Musikbranche eingesetzt werden.
Ja, oder zum,
ja. Oder Controllerkarten für NVMe SSDs, da gibt's ja auch eine Menge derzeit kompatibler Karten. Ja, oder
wenn jemand keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was für den MacBook aktuell gibt, aber da gibt's ja auch noch Karten mit zusätzlich keine Ahnung USB Thunderbolt.
Ja.
Oder andere, weil halt die deine gefühlt 12 Anschlüsse nicht ausreichen, ja, haust du dann eben eine Karte mit nochmal 12 Anschlüssen rein, ja. Die Frage ist ja, kannst du das halt mit dem nächsten noch verwenden oder hast du Pech gehabt, ja?
Ja, das ist richtig. Das ist korrekt. Ja, wirklich, die Frage ist, für alle diejenigen, die sehr verwöhnt sind, aufrüstungstechnisch. Für alle diejenigen,
was heißt verwöhnt? Die halt Wert drauf legen und das
ja,
halt aus der Historie her.
Ja,
oder also, weil Historie bei Apple ist halt schwierig, weil du kommst ja vom Trashcan.
So ist es, genau.
Aber die halt die Zeit davor kennen und eigentlich das Versprechen ja von Apple hatten mit dem aktuellen Mac Pro,
ja,
dass man da halt wieder diesen Schritt in Anführungszeichen zurück macht, was halt Erweiterbarkeit oder Modularität betrifft.
Ja.
Deswegen, also das jetzt nochmal über einen Haufen eventuell zu werfen mit Apple Silicon, ich weiß nicht, inwieweit man sich da halt Freunde macht. Da brauchst du wirklich schon mehr als drei wirklich sehr gute Argumente, ja, um das dann halt entsprechend auch an die Leute zu bringen.
Ja, und dieses Argument kannst du im Endeffekt nur mit einer brachialen Performance tot machen, so nach dem Motto, ihr bekommt jetzt hier wirklich 1000 PS Bugatti Chiron hingestellt und habt ihr wirklich Performance ohne Ende und müsst allerdings auf die Aufrüstbarkeit verzichten.
Ja, wobei das wird auch wieder schwierig, weil sag doch mal dann deinem Pro, der dann hier das Geld in die Hand nimmt, sich diesen brachial leistungsstarken Mac kauft, dass er sich in vielleicht 3 Jahren nochmal eine komplett neue Hardware kaufen muss, wenn er aufrüsten will. Und gerade auch in Bezug auf Nachhaltigkeit ist das nicht unbedingt jetzt so die optimale Lösung, ja.
Ja.
Alle uns freut's, weil dann gute oder gebrauchte, sehr gute Hardware gebraucht auf den Markt kommt, auch wenn halt Preise, Gebrauchpreise bei Apple sind halt auch so ein Thema, aber es ist auf jeden Fall günstiger. Und je nachdem, wie halt, wenn die Geräte mal abgeschrieben sind, ja, vielleicht hast du auch Glück und machst mal ein Schnäppchen, ja. Wenn so Dinge vielleicht auch mal in der Konkursmasse auf den Markt kommen, ja, hatten wir in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder, dass es irgendwo einen Konkurs gab, ja, und da kamen auf einmal Geräte auf den Markt. Man hatte Glück, hat's mitbekommen, ja, wenn man da die einschlägigen Seiten verfolgt. Ja, und konnte da vielleicht mal zuschlagen. Aber, boah, man, das.
Ja, also ich meine, wenn man sich grundsätzlich die ganze die ganze Silicon-Architektur von Apple anschaut, im Kontext der Nachhaltigkeit, ist das alles nicht nachhaltig, weil die Geräte alle nicht aufrüstbar sind. Und
wobei in Bezug auf Reparaturfähigkeit oder so, gerade im MacBook-Bereich ist ja jetzt viel passiert.
Da
geht noch mehr, auch klar, aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Ja. Und du hast ja, wie gesagt, ich lass mal gerade die mobilen Geräte und auch den iMac, ja, aufgrund der Bauweise, lassen wir da mal außen vor, weil das, klar geht da auch einiges andere, aber wie gesagt, wir hatten halt den Trend zu immer dünner, immer mehr integriert, kompakt, ja, und halt weniger, wie gesagt, der Trend geht jetzt wieder ein bisschen in die andere Richtung, was sich ja hoffentlich jetzt auch so oder weiterentwickelt, ja, und das halt besser wird. Wir werden aufgrund der, wie gesagt, Apple Silicon Architektur nicht mehr zu dem Punkt kommen, wo wir RAM und CPU einfach austauschen können. Auch bei einem Defekt halt nicht. Ja, mhm. Das ist halt ein größerer Aufwand. Ist halt so, wie gesagt, architekturbedingt. Ob wir da nochmal einen Trend in die andere Richtung sehen, denke ich mal, eher weniger. Das ist jetzt bei nicht CPU. Wie heißt's? Bei dieser System-on-a-Chip-Lösung halt ist der Zug, denke ich mal, abgefahren.
Ja, klar.
Gerade im ARM-Bereich haben wir, glaube ich, einen Punkt erreicht, wo dieser Trend halt nicht mehr sich groß ändern wird, außer bei speziellen Anwendungen beziehungsweise vielleicht Serverlösungen, je nachdem, wie dann halt die Serverarchitektur ist, dass man da vielleicht nochmal eine andere Lösung hat. Aber gerade in unserem Bereich, denke ich mal, ist diese alles hier integriert Lösung, CPU, GPU etc., ist, denke ich mal, jetzt der Weg. Drumherum müssen wir mal gucken, ob sich da noch mal ein bisschen was tut, gerade im Bereich auf SSD. Ja, hoffen wir mal, dass Apple da auch noch mal vielleicht auf den Trichter kommt, da auf eine Schnittstelle zu gehen. Ja, ob das dann NVMe ist oder der nächste heiße Scheiß, müssen wir mal abwarten. Aber da besteht ja auch eine Hoffnung, dass wir vielleicht da wieder doch hinkommen. Aber wie gesagt, das mal außen vor, aber wie gesagt, Mac Pro nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja.
Selbst der Mac Studio, würde ich sagen, auch schon wieder ein schwieriges Thema. Mini, nochmal so ein Ding, okay, den stecken wir mal zu den MacBooks. Aber gerade Studio mit seiner Größe und mit dem Anwendungsfall, den wir momentan ja auch viel da haben, im Mac Pro-Ersatz, ja, und auch dem Mac Pro in Zukunft, da muss gerade Mac Pro sehr schwierige Zeiten auf Apple zukommen, wenn sie da diese Mac Studio Idee halt im Pro-Bereich weiterführen.
Ja, also da muss Apple einiges abliefern.
Was heißt müssen?
Ja, müssen tun sie nichts.
Mein Gott, Apple ist Apple.
Ja, aber die Erwartungen, sagen wir mal so, sind sehr, sehr hoch. Und
ja,
ich glaube, oder ich hoffe, dessen ist sich Apple bewusst.
Ja. Und ja, bewusst schon, aber Apple hat halt den Luxus, dass sie sagen, wir haben jetzt, wie beim Trashcan ja auch, wir haben jetzt hier Innovationen, ja, und das ist jetzt der beste Scheiß, den ihr kaufen könnt, ja.
Ja, ja, das ist ja auch kräftig nach hinten losgegangen, das ist halt so. Ja.
Und war es im letzten Podcast, wo ich gesagt hatte, ich würde mir quasi Apple Silicon in so einem Trashcan wünschen.
Mhm.
Ich glaube, es war der letzte Podcast, gell, wo wir drüber gesprochen hatten, auch über dieses eine Bild, wo es da gab, wo im Hintergrund der Trashcan stand.
Mhm.
Sollte das wirklich so kommen? Oh boy, das geht's. Boah. Da weiß ich jetzt schon, was, wie gesagt, überall geschrieben wird. Ja,
aber ich glaube nicht, dass das kommen wird. Gehe ich mal nicht von aus.
You never know. Ja, wir sagen ja auch, das letzte MacBook-Design könnte man mit Apple Silicon ja auch nochmal schön machen. Vielleicht hat Apple gehört, die Leute wünschen sich das MacBook mit Apple Silicon. Lass uns doch den Mac Pro wieder beleben mit Apple Silicon.
Ja, ich meine.
Also den Trashcan Mac Pro.
Ja, aber ich habe aus der Community wirklich jetzt nicht gehört, dass ganz viele das Design vom Trashcan Mac Pro vermissen. Also
sag ich ja auch nicht, dass sie das vermissen, aber wie gesagt, viele sagen, oder wir haben ja auch drüber gesprochen, MacBook Design würde sich eigentlich auch nochmal anbieten mit Apple Silicon, weil wir da gerade die Problematiken ja auch hatten mit der Hitzeentwicklung bei den Intel-Chips, beziehungsweise mit der Leistungsfähigkeit, die einfach nicht da war. Steckt doch ein Apple Silicon rein und macht da, gerade wenn es preislich halt, oder wäre es halt schön, vielleicht jetzt günstiger nochmal ein Gerät so als MacBook dann einfach zu haben.
Mhm.
Wie gesagt, und dann hört Apple sowas und sagt dann, oh, wenn die das, dann können wir doch auch, hätten wir hier, wir haben die Formen noch da, können die Dinger schnell pressen, ja. Machen es innen neu. und haben auch in Zukunft dank Apple Silicon nicht mehr die Problematik mit Hitzeentwicklung in dem Ding.
Ja, ja.
Und haben noch genug Platz drin, keine Ahnung, für 10 SSDs. Mhm. Und keine Ahnung was noch, ja.
Ja, gut. Könnte sein, könnte sein. Könnte aber auch nicht sein.
Böse Falle, ey. Und vor allem, oh nee.
Schauen wir mal. Die Frage ist, werden wir dieses Jahr noch eine Vorstellung dessen sehen?
Das ganz ist großes Fragezeichen, nachdem es jetzt so still war.
Ja.
Und wir jetzt auch jetzt gerade erst einfach nur Pressemitteilungen hatten. Mhm. Gerade auch zu den iPads.
Naja, gut.
Ich befürchte ja, dass da nichts mehr kommt.
Es könnte im November noch ein Event kommen, aber das könnte genauso ein Event sein, wo sie nur die Updates der MacBook Pros vorstellen. Also
dann würden die auch nur eine Pressemitteilung machen.
Ja, obwohl, wenn sie jetzt wirklich die neuen Chips vorstellen, M2 Max, M2 Pro und M2 Ultra, ich glaube, das wäre schon etwas erklärungsbedürftig. Und da jetzt nur ein Pressemitteilungsevent auf die...
Nö. Alle sollten gerade der Max und der Ultra kommen und kein Extreme und die Dinge auch nur in die in Anführungszeichen, nur in die MacBook Pros kommen, musst du da nicht, auch wenn es nochmal auf 3 Nanometer gehen würde, musst du da nicht unbedingt nochmal die Leute vor Ort machen, weil es ist diese...
Muss ja nicht vor Ort sein.
Neue Wein in alten Schläuchen.
Kann ja halt ein Livestream, nicht ein Livestream, also ein vernünftiges
Video. Video ja, sein. Okay, das haben sie jetzt auch. Die hatten ja auch Videos dann
passend. Ja, aber das waren ja nur Clips, das war ja nicht so ein richtiges.
Das reicht. Das würde dafür auch ausreichen, meiner Meinung nach. Okay. Musst du da jetzt nichts groß vorproduzieren. Du kannst ja nochmal, keine Ahnung, in 2 Minuten ein Item von Cook machen und das war's dann, ja, wenn du Lust hast. Aber ich denke, da käme jetzt groß nichts. Wie gesagt, da kommen 3-4 Videos, unter anderem eine halt über die neuen 3-Nanometer-Prozess beziehungsweise die Chips und das war's dann. Hättest du allerdings dann jetzt schon den Extreme, den du im Mac Pro zeigen willst, dann wäre das eine andere Sache, weil du kannst dann Mac Pro machen und sagst dann, und wir haben den, oder du sagst dann, wir haben den Max und den Ultra für den MacBook Pros und hier den Extreme, ja, und so, das ist der Mac Pro. Mhm. Okay. Dann frühstückst du die MacBook Pros mit oder den Mini eventuell auch mit dem M2 dann einfach ab, weil du eh schon dann das machst, dann machst du da nochmal 10 Minuten über das. Okay. Aber sollte, wie gesagt, nichts zum Mac Pro oder zu einem Extreme kommen, rechne ich da auch nicht nochmal mit irgendeiner Veranstaltung.
Schauen wir mal.
Weil, denn so, egal wie gut der neue Wein ist, es sind trotzdem noch alte Schläuche. Ich rechne nicht irgendwie mit Hardwareänderungen jetzt bei den Mac Pros, bei den MacBook Pros.
Nee, abgesehen dann von den abgegradeten Chips wird da nichts verändert werden. Nein, das Design ist ja jetzt recht
frisch. Meine Annahme halt, ja.
Ja, weil das Gehäusedesign ist ja noch nicht alt. Das ist ja erst ein knappes Jahr alt. Gut. Ja, es bleibt spannend.
Ja, in dem Bereich sowieso, ja. Also wie lange reden wir jetzt schon über Mac Pro? Immer mal wieder, ja. Und das wird uns auch nur so lange verfolgen, bis er da ist. Dann wird es uns noch verfolgen aufgrund der Tatsache, was da ist.
Ja.
Und je nachdem, was kam, wird es uns dann so lange verfolgen, bis der nächste kommt. Beziehungsweise bis zum iMac wahrscheinlich eher. Wieder eine Zeit lang Thema.
Falls es ein iMac geben wird, in der Qualität, in der Größe, also man 27 Zoll etc. oder ob das überhaupt wiederkommen wird, das ist die Frage.
Also meine Hoffnung auf einen, also ich bin ja selbst kein Kunde, aber meine Hoffnung auf einen größeren iMac ist auf jeden Fall noch nicht gestorben.
Nö, das sehen ja auch andere so. Mark Gurman hat das ja auch öfter gesagt. Er hält ja auch dran fest, dass das kommen wird. Gut, kann möglich sein. Muss man sehen.
Gut. Was ich halt bei Apple vermisse, ist einfach, klar, es ist keine kleine Produktpalette, aber bei einem Laden wie Apple mit der Größenordnung, dass es da nicht irgendwie möglich sein sollte, da mehr parallel an der Hardware zu arbeiten.
Mhm.
wie gesagt, dass man den iMac dann entweder streicht oder auf die Bank immer weiter nach hinten schiebt, weil man dann doch an den anderen Hardware arbeitet, dass der Mac Pro jetzt so lange dauert. Das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Ich verstehe den Ansatz, dass man vielleicht eins richtig haben will oder dass das iPhone halt einfach die Cash-Cow ist. Dass man vielleicht versucht, irgendwie am iPad was zu machen, aber das heißt ja nicht, dass man nicht parallel, wie gesagt, mit iOS und iPhone und iPad, das ist ja im Prinzip ein Ding, ja. Okay, ja, das sind, da würde ich auch verstehen, wenn es dieselben Teams sind, ja, oder viel Überlappung da ist und der eine von links nach rechts wechselt, je nachdem, wie der Bedarf ist und dass ich da Timelines verschieben, okay. Aber ja, vielleicht stelle ich mir so einfach nur zu, oder stelle ich es mir zu einfach vor, ja. Ich hätte jetzt gesagt, das Hardware-Team für die MacBooks ist wieder ein anderes, ja, als für die iPhones und ein anderes als für die Mac Pros. Aber wahrscheinlich werkeln die alle, ja, an jedem Projekt irgendwie stundenweise rum, keine Ahnung.
Naja, ich denke schon, dass das Team technisch abgeglänzt. Also da gehe ich ganz stark von aus. Also dass das MacBook Pro-Team hardware-technisch nicht unbedingt im iPhone-Bereich unterwegs ist, davon gehe ich ganz stark aus. Weil da sind ja ganz andere Professionen gefragt und ganz andere Kenntnisse gefragt. Also das sind ja zwei paar verschiedene Dinge. Also
Mein Gott, ob der Platinendesigner jetzt fürs iPhone designt oder fürs MacBook Pro, ist ja eigentlich auch wurscht. Mittlerweile sind die Platinen,
ja. Ja.
Gerade vor allem seit derselben Architektur. Es ist doch eigentlich egal, ob die Platine jetzt links rum gedreht wird, rechts rum, oder ob die einen Zentimeter größer ist oder kompakter. Ja, das macht da, glaube ich, nicht mehr so viel aus. Ja.
Ja, ich glaube, das ist aber ganz stark runtergebrochen. Ne? Also es ist jetzt nicht nur die Platine an sich, es sind ja auch ein paar andere.
Nein, das nicht. Nein, aber ich meine, das da könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass vielleicht da dieselben Gruppen arbeiten. Mhm. Weil gerade auch mit derselben Architektur, die du mittlerweile hast, wird es da so viele grundlegende Designunterschiede jetzt nicht mehr geben. Beim einen hast du halt die Anschlüsse für Thunderbolt und USB halt noch, dann HDMI noch, ja, die hast du halt beim iPhone nicht, aber da lässt du die einfach weg.
Ja, okay. Das ist jetzt aber ganz stark runtergebrochen. Okay. Ja. Wie gut, dass wir dabei lachen. Das könnte sonst noch einer ernst nehmen, was wir hier erzählen, du.
Ja, das ist jetzt hier schon so ein gequältes.
So ein gequältes Lachen, meinst du, oder? Mhm. Okay. Gut, lass uns mal über die Zahlen bei Apple sprechen. Es gibt nämlich die Quartalszahlen, die Apple rausgehauen hat. Und wenn man sich so ein paar Statements anschaut, dann könnte man auch denken, Apple steht das Wasser bald bis zum Hals. Weil Luke Maestri und Tim Cook haben sich ja jetzt nicht so ganz positiv geäußert in ein paar Kernaussagen. In vielen Aussagen waren sie sehr positiv. Tim Cook freut sehr, dass das iPhone 14 so gut ankommt. Also da hat er sich ja stark drüber gefreut und speziell auch die Pro-Reihe so gut ankommt. Und sie haben wohl auch laut seiner eigenen Aussage im Moment so ein bisschen, wie hat er gesagt, sie sind bemüht, die starke und große Nachfrage zu bedienen und alle Kunden zufriedenzustellen. Also das scheint doch extrem gut zu laufen, das iPhone 14, respektive 14 Pro. Da scheinen sie ja, doch okay. Alles die, richtig die Frage, gemacht zu haben.
Die Frage ist halt, du hast ja, einmal hast du ja die Info aus der Supply Chain, die ja auch hier dann hier von German und von sag mal, wie heißt der andere? Ming-Chun Kuo.
Ja.
Und anderen ja aufgegriffen wird, dass halt Bestellungen zurückgenommen wurden, Bestellungen reduziert wurden, dass einzelne Reihen halt jetzt weniger bestellt wurden oder halt nicht erhöht wurden, die Bestellungen wie ursprünglich projiziert, etc. Da kommt ja allerdings dann auch wieder die Aussage von Tim Cook, die er vor einiger Zeit mal getroffen hat, dass halt man aufgrund der Infos, die da halt zu bekommen sind, ja, nicht drauf rückschließen kann, wie tatsächlich die Verkäufe sind, weil die ja nicht nur davon abhängig sind, sondern und so weiter, ja. Tim Cook kann man ja nochmal nachlesen, was er genau gesagt hat, aber auch an seiner jetzigen Aussage ist halt die Frage, geht das quer durch alle iPhone-Modelle? Ja, oder betrifft es halt ein oder zwei Modelle vom 14er, vom 14er Pro? Kommen sie nicht nach mit der Produktion vom Max? Ja, oder was auch immer, ja, das ist halt die Frage. Hm. Ich denke mal, die Umsätze oder die Absätze sind halt, oder die Verkäufe sind besser als ursprünglich auch gerade von Analysten angenommen, ja, aufgrund der aktuellen Situation. Und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Mhm. Und wenn es ja der Fall ist, dass sich trotz der aktuellen Situation die iPhones besser verkaufen als gedacht, umso besser für Apple.
Ja,
was ja auch wieder so ein bisschen, was ich gesagt habe, so ein bisschen reinspielt, dass die Leute halt wie eher an anderen Sachen sparen als da dran.
Ja, oder man könnte sagen, Luxusprodukte funktionieren immer.
Ja, wobei gerade das iPhone ja nicht nur von Leuten gekauft wird, die traditionell halt Luxusprodukte kaufen oder das Geld dafür haben.
Aber wenn ich jetzt ein 14 Pro Max sehe, ist es im Endeffekt schon ein Produkt im Luxussegment.
Also es ist ein hochpreisiges Produkt, genau.
Ja.
Was ja auch klar innerhalb der iPhone-Familie am Ende steht.
Ja.
Und für das man, wenn man nicht gerade das Geld locker irgendwo liegen hat, halt lange sparen muss. Aber es ist jetzt auch da wieder nicht unbedingt ein Gerät, was, wie gesagt, nur von Louis Vuitton-Taschenträgern gekauft wird, ja.
Gut, da ist jetzt natürlich wieder die Frage, wie definiert man Luxus? Das ist richtig. Ja, also
es ist natürlich in der Art und Weise Luxus, dass es in der Regel eine günstigere iPhone-Variante ja auch tun würde.
Ja, so ist es.
Du musst zwar Abstriche dann machen, zum Beispiel in Bezug auf Kamera etc., aber trotzdem hast du ja schon einen sehr vergleichbaren Funktionsumfang, wie bei dem Gerät ja auch, könntest aber ein paar Dollar sparen.
Ja, richtig, genau. Zumindest, wenn man sich jetzt die ganzen anderen Tech-Unternehmen anschaut mit ihren Quartalszahlen, hat Apple doch wahnsinnig stabile und eine solide Performance an den Tag gelegt. Mhm. Und sie konnten sogar nochmal ihren Umsatz um 8% steigern. Das bedeutet, sie haben im Quartal Juli bis September 90,9 Milliarden US-Dollar Gesamtumsatz gefahren. Und das bedeutet im Vergleich zum Vorjahresquartal, also 2021 von Juli bis September, eine Steigerung um 8%. Und das zur jetzigen Zeit. Wir stecken mitten in einer Wirtschaftskrise, einer weltweiten Wirtschaftskrise. Brauche ich ja keinen zu erzählen. Und da muss man wirklich sagen, da hat sich Apple extrem stark und solide gehalten. Also es ist wirklich durchaus respektabel. Ja. Obwohl man auch fairerweise dazu sagen muss, Juli bis September, da fing das gerade erst an.
Ich wollte es gerade sagen, ich denke mal, ganz interessant wird jetzt das aktuelle Quartal.
Ja.
Das Quartal drauf auch nochmal.
Ja.
So die nächsten zwei Quartale sind eigentlich das, wo man, denke ich mal, mehr Auswirkungen von der aktuellen Situation sehen wird als jetzt in dem letzten Quartal.
Ja, obwohl man muss trotzdem ja auch die anderen Tech-Unternehmen sehen und die haben ja auch dennoch geschwächelt. Also der allgemeine Markt, der hat sich ja dennoch verschlechtert und Apple hat sich verbessert um 8%.
Ne? Ja, für Apple ist halt auch wieder da halt ganz schön in dem Quartal. Es war halt auch wieder das iPhone-Quartal.
Das kommt dazu, ja, auf jeden Fall.
Nicht jeder Hersteller hat zu den Quartalen halt auch immer ein Produkt, was gerade hier frisch auf den Markt kommt.
Ja.
Was halt da entsprechend nochmal beitragen kann. Deswegen spielen da ja auf jeden Fall die Verkäufe halt, oder spielt der iPhone ja auch so eine große Rolle. Mhm. Und wie gesagt, die Auswirkungen speziell jetzt aktuell, ja, und wir hatten jetzt auch gerade wieder hier ja die Info in Bezug auf Inflation, wie sie sich entwickelt hat, und dass es jetzt doch wieder hier ein etwas größerer Sprung geworden ist, als ursprünglich gedacht, gerade aufgrund der Energiekosten etc. Ich denke mal, jetzt das Quartal wird da schon ein bisschen mehr Bewegung oder Stagnation zeigen als das letzte Quartal, wie das im Vergleich aussieht zum Vorjahr, auch nochmal eine ganz andere Frage. Aber ich denke mal, die nächsten Zahlen sind interessanter als jetzt diese.
Wobei, ja, auf jeden Fall.
Ich will jetzt die Zahlen nicht schlecht oder kleinreden.
Nein. Ja,
Man muss auch in dem Umfeld, ja, wie es die letzten oder wie es halt von Juli bis September war, das auch erstmal so machen. Aber wie gesagt, da hat Apple den Riesenvorteil, dass da halt das iPhone einfach mit drin ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und die Leute, die es jetzt haben wollten, unbedingt haben es gekauft. Und ob dann die Kunden, die normalerweise eh erst ein bisschen später oder die aktuell noch am Überlegen sind, ob die dann halt wirklich noch eins kaufen oder in den Mengen kaufen wie in den Jahren zuvor, das wird sich, denke ich mal, die kommenden Wochen zeigen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eines der wichtigsten Quartale für Apple. Wie gesagt, Verkaufsstart vom iPhone auf jeden Fall. Und es ist nun mal nach wie vor das allerwichtigste Produkt für Apple. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und sie haben ja auch schon vorausgesagt, dass das nächste Quartal, also dass das Weihnachtsquartal im Endeffekt nicht so toll aussehen wird. Also da waren die Prognosen ja schon etwas dramatischer, speziell der Maestri hat ja da einige düstere Prognosen an die Wand gemalt, hätte ich bald gesagt. Ne?
Ja, da kommen jetzt, das sind halt jetzt wieder so ein paar Faktoren, die es schwer machen, das Quartal halt vorauszusagen, weil du hast einmal das Weihnachtsgeschäft, was ja traditionell auch gerade in den Staaten halt ein recht kräftiges Ding ist, auch aufgrund der ganzen Sales, die halt jetzt in nächsten oder vor Weihnachten halt stattfinden. Du hast aber die Problematik momentan mit der Wirtschaftssituation einfach und mit der Inflation. Und in Amerika ist es ja auch ein Thema, auch gerade was Benzinpreise etc. betrifft. Von daher muss man mal gucken, inwieweit trotz Weihnachten und trotz der Sales, die im Vorfeld stattfinden, Kaufzurückhaltung stattfinden wird. Und inwieweit eventuell sogar jetzt vielleicht schon ein Vorkauf stattgefunden hat in Bezug auf Weihnachten, weil die Leute es sich momentan noch leisten können.
Ja, das kann sein. Und dass ich meine,
ein oder andere vielleicht, gerade was das Zubehörgeschäft betrifft, schon jetzt was gekauft hat, was dann im Weihnachten erst unterm Baum liegt.
Ja. Ich meine, Weihnachten ist ja auch nicht mehr weit weg.
Ja.
So ist es.
Ja.
Ja, und es kommt noch dazu, dass ja auch diese ganze Mac-Geschichte schon sehr gut abgefrühstückt ist. Viele, die ja ein neues MacBook Pro haben wollten, die haben zugeschlagen. Die sind erstmal mehr oder weniger auf dem Stand der Dinge. Auch wenn jetzt die MacBook Pros upgegradet werden auf die M2-Architektur, ich glaube, dass die wenigsten, die jetzt gerade auf ein M1, also M1 Pro und M1 Max abgegradet haben im Pro-Bereich, dass die jetzt sofort auf die M2-Geschichte draufspringen werden. Da wird es zwar einige Enthusiasten geben, die das machen, auf gar keine Frage.
Es wird da einige Pros geben, die wirklich auch auf das letzte Stück Leistung angewiesen sind.
Das haben wollen
oder brauchen. Oder beziehungsweise es nutzen können.
Die es ausnutzen können. Mhm. Aber ich sag mal, die Masse bleibt erstmal auf dem Stand der Dinge stehen.
Du musst mal gucken, ja, geh doch mal alleine von uns aus. Wie viel Semi-Pros beziehungsweise Non-Pros, die aber gerne Pro-Hardware haben wollen, aufgrund von Features oder aber, weil sie die Funktion, die CPU haben wollen, um halt auf Nummer sicher zu gehen, falls sie die Leistung doch irgendwann mal brauchen, ja, werden eigentlich auch oder sind oder können auf Jahre hinaus super mit der Leistung, die sie haben, leben. Ja,
ja.
Da gibt es eigentlich keinen Grund, halt abzugraden. Klar gibt es auch da wieder den einen oder anderen, der sich finanziell einfach leisten kann, der dann ähnlich wie beim iPhone sich dann einfach jedes Jahr oder bei jedem Update ein Gerät kauft, weil es kann.
Ja.
Kann er gerne machen. Aber ich denke mal, viele, die halt zum Pro greifen, sind nicht unbedingt Pros, die die Leistung auch ausnutzen können oder werden.
Ja.
Die sind dann einfach auch nicht im Upgrade-Cycle jetzt für den M2 Pro einfach mit drin. Ja.
Klar. Gut, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah, ja, da war ich stehen geblieben. Ja gut, trotzdem nochmal auf die iPhone-Umsatzzahlen zurückzukommen. Mhm. Wir haben 42,6 Milliarden Umsatz. Im Vergleich zum Vorjahresquartal waren es 38,9 Milliarden US-Dollar. Also auch nochmal eine Steigerung im iPhone-Bereich. Schade, dass dort nicht aufgeführt wird. Das sage ich jedes Mal, wie sich das genau aufteilt.
Ja.
Also das würde ich wirklich gerne wissen.
Ja.
Pro Max-Kunden, Pro-Kunden und die normalen Kunden.
Ja.
Aber Ja, das kriegen wir ja leider nicht präsentiert. Schade. Gut, der Mac hat auch nochmal einen großen Sprung gemacht und da sagte ja halt Maestri auch, dass jetzt erstmal vieles abgedeckt ist mit den, viele Kunden erstmal abgedatet haben und dass man jetzt diese 11,5 Milliarden Umsatz jetzt nicht so ganz so extrem positiv bewerten soll, weil es ja halt nach seiner Prognose im kommenden Quartal mit den Macs wahrscheinlich wieder etwas bergab gehen wird. Also da, gerade an den Macs hat der Maestri sich ein bisschen negativ aufgehangen, finde ich, und da hat er wirklich ein bisschen düster gemalt. Oder wahrscheinlich habe ich es auch nur so empfunden, aber das hörte sich nicht so schön an, was er da so von sich gegeben hat. Zumindest sind sie auf 11,5 Milliarden gestiegen. Letztes, also im Vorjahresquartal 9,2 Milliarden.
Alle Mac ist auch ein schwieriges Thema. Das einzige neue, alle wirklich neue Produkt, was ja noch in, noch bevorsteht, ist der Mac Pro.
Ja, aber selbst wenn sie den dieses Jahr rein vorstellen würden, würde er nicht mehr in das kommende Quartal mit reinkommen. Und daher
ja, so. Ja, es ist halt die Frage, wann kann der verkauft werden? Außerdem ist es so Nische, ja, der spielt eigentlich jetzt nicht so groß die Rolle. Der kann nicht dafür sorgen, dass dann nochmal 5 Milliarden mehr Umsatz da sind.
Ja, obwohl er ist ja recht teuer. Also du musst jetzt nicht so viele Einheiten verkaufen.
Der ist zu klein. Der ist zu klein. Von den Verkaufszahlen her ist er zu klein.
Ja,
wie gesagt, der bringt da keine 5 Milliarden mehr Umsatz auf einmal.
Nein.
Alle anderen Macs sind eigentlich nur, alle erwarten wir nur ein Prozessor-Upgrade. Mhm. Wie wir es eben schon gesagt haben, die Leute sind nicht unbedingt jetzt Entschuldigung. Sind jetzt nicht unbedingt, oder es wird nicht viele geben, die halt beim MacBook Pro vom M1 zum M2 jetzt wahrscheinlich umsteigen, schon gar nicht in der aktuellen Situation. Die kommt noch dazu, wie gesagt. Von daher würde es mich nicht überraschen, ja, wenn wir halt beim Mac jetzt nicht mehr so die Umsätze halt sehen werden. Was ja aber auch nicht unbedingt so schlecht ist, weil wenn wir mal gucken, aufgrund ja, der Work from Home etc., was da an Umsätzen generiert wurde, die Leute haben jetzt ein Gerät, ja, warum sollen sie sich jetzt nochmal ein neues kaufen? Wir hatten das MacBook Air gerade erst neu, was ja auch wieder für einen kleinen Bump wahrscheinlich gesorgt hat. Die Faktoren fallen jetzt die nächsten Monate erstmal weg. Von daher wird es schwierig, halt da nochmal neue Umsätze oder weiter steigende Umsätze halt zu generieren beim Mac. Also wenn es, ich könnte mir einen Rückgang vorstellen, ja, wenn es jetzt nicht gerade ein gravierender Einbruch wird, denke ich mal, kann man das alles gut erklären, beziehungsweise einfach wegstecken, ja.
Ja, klar. Ja, aber das nächste Thema ist wohl ein Sorgenkind, oder zumindest habe ich das sehr, sehr negativ aufgefasst oder sehr bedenklich aufgefasst. Da geht es um die iPads. Da sind wir auf aktuell 7,2 Milliarden und letztes Jahr hatten wir 8,25 Milliarden. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick jetzt gar nicht so viel, aber aufgrund dessen, was sie vorgestellt haben, aktuell mit dem sehr merkwürdigen iPad 10 und mit den sehr sehr skurrilen iPad-Portfolio, was wir derzeit haben, finde ich diese Zahl doch schon bedenklich. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Tendenz oder das, was wir jetzt aktuell sehen, doch ein Trend ist und dass dieser ganze iPad-Bereich in Zukunft, wenn es so weitergeht, eher in den negativen Bereich gehen wird und dass wir da jetzt nicht unbedingt wieder Steigerungen sehen werden.
Ja, also eine der Problematiken, die wir momentan einfach haben beim iPad Pro, ist die Preisentwicklung der Geräte, gerade im Vergleich zu einem MacBook Air.
Zumindest im europäischen Bereich, ja.
Ja, das ist halt jetzt erstmal meine Sichtweise.
Ja.
Wie gesagt, gerade hier bei uns, die Problematik halt der Entwicklung der Preise halt beim iPad Pro, gerade wenn du da halt in der obersten oder wie was rechts unten halt guckst, im Vergleich zum MacBook Air, ich tue mir sowieso beim MacBook Pro schwer, ja, was die Preisgestaltung betrifft.
MacBook Air meinst du? iPad Pro meinst du?
iPad Pro, sorry. Beim also iPad Pro tue ich mir sowieso, beim iPad Pro tue ich mir sowieso schwer, was aktuell die Preise betrifft. Gerade wenn wir halt immer davon sprechen, oder wir zwei halt immer davon sprechen, die Problematik, die du einfach beim iPad hast, was die Verwendung, also was für uns der Nutzen bzw. die Verwendung betrifft, gerade im Vergleich zum macOS.
Ja.
Und da, wie gesagt, zu einem aktuellen MacBook Air, ey, Freunde, holla die Waldfee, was kriege ich mehr an Gerät, beziehungsweise an Möglichkeiten für mich bei einem MacBook Air? Und wie groß ist da die Preisdifferenz?
So ist es.
Sorry. Also das ist, wie gesagt, schon mal ein Problem. Plus, was mich interessieren würde, die nächsten Wochen, wie sind die Verkaufszahlen vom iPad 9? Das wäre nochmal so eine Frage, gerade halt außerhalb von Europa, sagen wir, oder auf dem Heimatmarkt, ja, wo die Preisegestaltung ja noch ein bisschen anders aussieht. Da ist momentan, glaube ich, das 9er mit eins der interessanten iPad-Geräte, ja, was Preis-Leistung betrifft. Da wäre immer interessant zu wissen, wie da die Verkaufszahlen sich entwickeln. Und generell, mein Gott, iPad.
Also, ich habe halt festgestellt, ich habe mir sehr, sehr viele verschiedene Meinungen angeschaut, durchgelesen, Videos gesehen, gerade weil ich dieses iPad-Portfolio und speziell dieses iPad 10 nicht so korrekt verstehe oder nicht so konkret verstehe. Und dieses Gerät ist im Allgemeinen sehr, sehr diskussionswürdig aufgeschlagen, sage ich jetzt mal so. Und die Tendenz ging eher in die negative Richtung. Und da wurden halt viele Kritikpunkte genannt. Und ich glaube, Apple hätte gut daran getan, wenn sie einen Punkt schon mal ausgeräumt hätten, hätten sie einfach die Kompatibilität zum Apple Pencil 2 hergestellt. Sowohl vom Bedienen her als auch vom Aufladen her. Einfach einen Induktionsladepunkt angebracht und die Kompatibilität zum Pencil 2 hergestellt. Dann wäre dieses Gerät besser verständlich gewesen für viele Kunden. Man hätte ein gutes Feature mit drin gehabt und diese 5,79 im Startbereich wären akzeptabler gewesen.
Wäre das Gerät nicht aber dann zu nah am Pro?
Naja, wenn näher am R, aber da gibt ja noch viele andere Punkte, der A14
Bionic. Ja, am R, genau, am R. Ja.
Das R hat ja M1 drin, da ist R kein Stage Manager. Also da hätte man schon Differenzierungspunkte gehabt und kein laminiertes Display, das kommt ja auch noch dazu. Es gibt ja sehr viel verschiedene Differenzierungsmerkmale, abgesehen jetzt vom Pencil. Aber diese 5,79 in Bezug auf die Leistung und auf das Feature-Set, was man bekommt, und auf diese sehr bizarre Art, den Apple Pencil 1 aufzuladen, das macht es für mich als ein Produkt, was nicht rund ist und was man nach meiner Meinung, wenn man viele Rechnungen aufmacht, nicht verantworten kann. Ne? So sehe ich das. Und das sehen auch andere so. Also ich bin jetzt nicht der Exot, der das Produkt als fragwürdig hält. Da gibt es eine Menge andere, die das genauso sehen. Ja, aber okay.
Ja, generell die Situation momentan mit iPads und Zubehör ist ja so, wie habe ich gesagt, ein bisschen schwierig, ja.
Und dann gibt es ja wieder die Argumentation, ja, aber dann hätte man den Education Pencil, diesen Einser, den haben ja ganz viele. Ja, Leute, ihr hättet trotzdem ja eine doppelte Kompatibilität herstellen können. Das ist ja nicht das Problem. Also das wäre ja softwaretechnisch umsetzbar, dass das Ding mit dem 1er und mit dem 2er funktioniert. Ne? Also für mich das Produkt, was ich am wenigsten verstehe, was Apple in den letzten Jahren herausgebracht hat. Ja. Liegt wahrscheinlich auch viel an der Preisgestaltung.
Ja, ich denke mal, in den Staaten macht das mit den Preisen noch ein bisschen mehr Sinn als bei uns, ja.
Ja, aber selbst da sind die Produkte etwas angezogen in dem Bereich, ne? Also, es ist jetzt nicht so viel, wir sind natürlich mit 5,79 schon sehr weit oben dabei, aber. Und ich glaube, Apple ist sich dessen ja auch bewusst, dass sie ein Problem haben, das bei uns eindeutig in diesen Education-Bereich reinzubringen, weil sie haben ja das 9er im Sortiment gelassen.
Ja, wobei gerade im Edu-Bereich ist, denke ich mal, bei uns Oder ist es bei uns ein schwieriges Thema, überhaupt Hardware reinzubringen in dem Preissegment und dann auch noch, wenn es ein iPad ist und iOS?
Ja.
Weil wenn du viele Schulen, wenn du gerade im Edu-Bereich halt dir das einfach mal anguckst, viele wollen nach wie vor Windows bei uns. Damit bist du mit dem iPad sowieso schon raus.
Ja.
Einige haben ja vor langer Zeit mal mit Chrome OS geliebäugelt, beziehungsweise mit Linux. Aber was hast du in dem Bereich Linux für Möglichkeiten? Ja, gerade im Bring Your Own Device, beziehungsweise im Take the Device With You. Ja? Mhm. Also entweder hast du dein eigenes, was du halt mitbringst für den Schulbereich, oder aber du kriegst von der Schule eins zur Verfügung gestellt, was du mitnehmen kannst. Letzteres hast du hast beides im Prinzip nicht bei uns. Wo bringen Schüler eigene Geräte mit in die Schule? Ja. Sehr wenig. Wo stellen Schulen Geräte bereit? Sehr wenig. Da gab es zwar Projekte mal, auch gerade mit Apple und mit iPads, aber die sind, glaube ich, mittlerweile alle eingeschlafen, beziehungsweise stehen vor der Einstellung. Weil einfach, wie gesagt, die Preise da.
Oder es gibt ganz, ganz viele Insellösungen, wo diese Apple iPads unterwegs sind. Das existiert, keine Frage. Und das ist auch immer ganz unterschiedlich vom Schulträger, der dafür verantwortlich ist. Und viele haben natürlich auch in den Abteilungen, die für die Bestellung zuständig sind, auch sehr, wie du es eben schon sagtest, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich noch mit Schulträgern zusammengearbeitet habe, auch beratungstechnisch zusammengearbeitet habe, da sitzen noch viel eingefahrene Microsoft-Fans in Anführungsstrichen, das stelle ich immer wieder fest, und es kommt, wie gesagt, auch immer so ein bisschen auf den Schulträger an, wie offen sie für den Bereich Apple sind, wie offen sie für den Bereich iPad sind oder wie sie da aufgestellt sind. Und da kann man jetzt wirklich nicht sagen, das ist ein ganz objektives Empfinden. Da sind viele Entscheidungsträger, die eindeutig für eine gewisse Infrastruktur gefärbt sind und für eine gewisse Infrastruktur aufgestellt sind. Das stelle ich nach wie vor immer wieder fest, was man so hört und was man auch so zugetragen bekommt von einigen IT-Administratoren, die in solchen Einrichtungen zuständig sind.
Ne? Andererseits muss man auch wieder da einfach die Kette nach der Schule noch mit angucken, weil welche Systeme sind momentan in der Wirtschaft oder im Betrieb einfach führend?
Ist immer noch Microsoft Office als
das ist Windows, ist Windows und das ist SAP.
Naja.
Das sind so eigentlich gerade in größeren Firmen die zwei, oder selbst bei Mittelständlern, eigentlich die zwei Themen. Klar hast du noch andere Lösungen, gerade in Bezug auf SAP, ja. Mhm. Aber wie gesagt, im großen Bereich, oder sagen wir mal so, führend sind da eigentlich Windows und SAP. Und was es den Schulen auch ein bisschen problematisch macht, klar ist da auch gerade mit iPhones, teilweise auch mit iPads, gerade wie gesagt in Firmen, so ein momentan, oder was heißt momentan, findet eine Entwicklung statt, dass da halt von in Anführungszeichen schweren Laptops, ja, auf iPads teilweise gegangen wird, beziehungsweise dann schon aufs iPhone, wo du dann halt iOS dann auch als System, ja, und dann entsprechend Apps als Anwendung dann einfach hast, ja, die dann da kommen die letzten Jahre. Aber mein Gott, setz doch mal jemanden ins Büro, ja. Zu 90% haben die Herren oder haben die Männer und Frauen da Linux am Laufen, ja. Windows am Laufen.
Ja, ja, klar. Mhm.
Wo spielt denn bitte Linux in dem Bereich eine Rolle? Selbst da, wo man versucht hat, im öffentlichen Wesen Linux einzusetzen, ist man ja auch Teil oder zum Großteil schon wieder zurückgerudert.
Ja, Stichwort München. München ist ja wieder zurückgegangen von ihrer Linux-Initiative.
Nimmst du ja erstmal das Geld in die Hand und dann.
Naja, klar.
Und das macht's halt Schulen auch schwer. Weil was nützt dir, wenn du macOS-Geräte zum Beispiel hast und dann hinterher sind alle wieder oder müssen sich erstmal an Windows gewöhnen, ja. Dann machst du ja eigentlich oder baust ja auch nur eine unnötige Hürde mit ein. Zwar ist auch macOS im Berufsumfeld gewinnt an Land, spielt aber da auch noch nicht unbedingt so die Rolle.
Das ist richtig. Das ist sehr abhängig von der Branche oder auch von der grundsätzlichen Ideologie, wie die Firma aufgestellt ist. Ja, das ist halt so.
Naja, und selbst wo du macOS hast, hast du im Prinzip beides. Weil macOS ja dann erst nachzieht. Du ersetzt ja auch nicht von heute auf morgen alles dann.
Ja.
Und ja, und wie gesagt, dann halt auch so Sachen wie Chrome OS oder halt iOS dann in der Schule zu gehen, ist auch wieder schwierig, weil das ja nochmal so viel anders ist im Prinzip als dann macOS oder Windows. Mhm. Alleine schon, ja.
Ja, es ist nicht einfach.
Aber sagen wir mal so, aber generell eine digitale Strategie für die Schule wäre schon nicht schlecht. Vor allem eine einheitliche, ja.
Ja, aber die einheitliche.
Aber selbst wenn's jetzt hier die 2 Jahre Pandemie nicht geschafft haben, da irgendwas hinzubiegen, ja. Was will man sich da dann danach oder die nächsten Jahre noch erhoffen?
So ist es.
Eigentlich ein trauriges Bild, ja.
Ja. Gut, aber wo wir noch gerade beim Thema iPads sind, da kam noch ein schöner Bericht heraus von Mark Gurman zum Thema Billig-iPad. Angeblich, also ich glaube auch, dass das so gewesen ist und ich glaube auch, dass es geplant war und wir haben jetzt alle gesehen, das kam so nicht. Angeblich war ein günstiges oder um nicht zu sagen ein Billig-iPad aus Kunststoff geplant. Nach wie vor rege ich mich immer wieder darüber auf, wenn jemand Kunststoff automatisch als billig bewertet. Es gibt wirklich hochwertige Produkte, die aus Kunststoff gefertigt sind. Kunststoff ist nicht automatisch gleich billig. Das verstehe ich bis heute nicht. Natürlich, ja, verstehst du?
Bist du in meiner Branche tätig?
Nein, aber es ist doch so. Warum wird automatisch Kunststoff, oder noch schlimmer, wenn jemand Plastik sagt, das ist das Gleiche. Plastik ist auch so abfällig. Also Plastik ist nicht gleich Kunststoff.
Es gibt Plastik und es gibt,
Und Kunststoff ist nicht gleich billig. Es gibt sehr hochwertige Kunststoffe und es gibt natürlich auch sehr günstige Kunststoffe. Und es ist natürlich klar, wenn ich ein Aluminium-Unibody-MacBook aufklappe, dass es im ersten Moment wahrscheinlich auf den Otto-Normal-Anwender, der sich nicht mit den Materialien beschäftigt, so ein Gerät einen wertigeren Eindruck hinterlässt. Aber es gibt so tolle Kunststoffe.
Da musst du kein Otto-Normalverbraucher sein. Das macht definitiv einen besseren Eindruck als ein Gerät aus selbst hochwertigen Kunststoffen.
Ja, es ist so. Allerdings
alleine schon von der Haptik ist das schon was ganz anderes. Ja.
Allerdings haben Kunststoffe natürlich auch Vorteile. Also Gewicht, Produktionstechnik.
Sie müssen nicht unbedingt Nachteile mit sich bringen. Ja. Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Das ist ja auch eindeutig in der Automobilindustrie.
Ja.
Je nachdem, wie viel Geld oder welche Anwendung du da in die Hand nehmen willst, hast du auch da einfach die Unterschiede, ja.
So ist es. Also ich finde es nach wie vor problematisch, dass das automatisch mit billig in Verbindung gebracht wird. Punkt.
Du kannst definitiv billiger mit Kunststoff arbeiten, als jetzt zum Beispiel dein Unibody aus einem Block Aluminium fräsen.
Ja.
Das ist definitiv günstiger im Kunststoff zu machen.
Ja.
Würde für mich, denke ich mal, für ein günstiges, gerade iPad Mini, durchaus Sinn machen.
Ja.
Wenn du sagst, du gehst da hier so auf die Jugendliche oder auch Schule, wie gesagt, das iPad Mini muss ja nicht unbedingt dann 7 Zoll groß sein. Das kann ja von mir aus auch, Hauptsache kleiner als ein iPad. Wäre es ja immer noch ein Mini im Vergleich, ja. Dass du da gerade sagst, hier, du willst aufgrund der Tatsache, dass du halt ein paar Dollar in der Produktion an Material und Produktionskosten einfach einsparen kannst. Und was die Ausstattung betrifft, ja, ein günstigeres iPad anbieten, gehst dann auf ein Kunststoffgehäuse, um da halt entsprechend auch nochmal den Preisvorteil nutzen zu können, den du im Vergleich zu einer teureren Alu-Produktion einfach hast. Würde das, denke ich mal, in dem Segment kleineres iPad durchaus Sinn machen, gerade wenn du mit dem günstigen Preis auch nochmal Leute dazu kriegen kannst, was heißt kriegen kannst, aber dass du da nochmal eine Alternative schaffst für Jugendliche, ja, Schulkinder etc., dass sie da ein Gerät haben, was jetzt kein iPad Pro ist.
Genau. Also zumindest kam in dem Bericht heraus, dass Apple daran gearbeitet hat. Das Gerät wurde intern mit der Bezeichnung iPad mit Kunststoffrücken und Kunststofftastatur geführt. Das war wohl die interne und sehr kompakte Bezeichnung. Und das sollte wohl ein iPad sein, was in den Staaten, also der Artikel dreht sich halt mehr oder weniger darum, dass sie in den Staaten einen ganz großen Angriff auf den Chromebook-Bereich starten wollte.
Was Sinn macht, ja, ja.
Und in den Staaten ist es ja so, dass die Chromebooks immer noch im Education-Bereich eine sehr dominante Rolle spielen. Ja. Apple holt zwar auf, aber sie können immer noch nicht aufschließen. Und mit dieser Idee eines wirklichen günstigen iPad-Modells, weit wohl noch unter dem iPad 9 vom Preis her, wollten sie dem Ganzen Paroli bieten. Aber leider haben sie es ja verworfen, das Ganze. Schade eigentlich.
Ja, es ist halt die Frage, wären sie in der aktuellen Situation von den Produktionskosten her in der Lage gewesen, das entsprechend günstig anzubieten? Und wie war am Schluss für Apple oder wollte Apple dieses, ja, wie soll ich denn jetzt sagen, wollte Apple sich diesen Schuh des Billigen noch anziehen oder wollten sie weiterhin halt als Premium iPad Marke halt sich positionieren? Wobei, also für mich wäre es jetzt kein Problem, wenn sie in dem Preissegment, wie gesagt, dann im Kunststoff unterwegs wären. Es müsste halt sich deutlich abgrenzen vom Preis her zum normalen iPad. Da würde, wie gesagt, meiner Meinung nach auch eventuell die Größe mit einer Rolle spielen, wobei gerade im Edu-Bereich hast du wieder das Problem, das Display dürfte nicht zu klein sein, weil es ja im Normalfall auch das einzige Display wäre, mit dem gearbeitet wird. Gerade in der Schule, also auch da wieder nicht zu klein. Welches Display steckst du dann rein? Welchen Prozessor steckst du rein? Wie kommst du halt an den Preis ran? Weil alleine der Kunststoff macht es dann auch nicht, ja.
Nein.
Und da ist halt die Frage, hat man dann irgendwas gesagt, wir müssen hier so viele Kompromisse eingehen, das macht für uns keinen Sinn. Dann sind wir mit dem Endprodukt einfach nicht glücklich, ja. Dann können wir es vielleicht für $199 verkaufen, aber das ist in unseren Augen kein iPad mehr.
Ja,
auch wenn iOS drauf läuft.
Und ich glaube, das ist der Hauptgrund gewesen. Das ist meine Vermutung, warum Apple das nicht machen wollte, weil sie Angst haben, ihr Image damit zu verschlechtern, signifikant zu verschlechtern. Man sieht es ja, Apple hat ja vor langer Zeit versucht, den Kunststoff wieder salonfähig zu machen innerhalb der Apple-Bubble mit dem iPhone 5C. Das war ja ein Kunststoff-iPhone und das ist ja grandios gescheitert.
Die Problematik, die da einfach ist, du bist im Premium-Segment unterwegs, bewegst dich vielleicht mit dem Kunststoff oder mit der Kunststoffversion am unteren Ende des Premium-Segmentes, aber bist ja trotzdem noch Premium. Du verkaufst ja kein iPhone auf einmal zu irgendwelchen Plastik- Android-Gerätepreisen.
Ja.
Willst du auch nicht, weil du bist ja im Prinzip ein Premium oder du bist Apple, ja, mit einem gewissen Anspruch einfach auch an dein Gerät und auch damit an den Preis, den das Gerät dann einfach hat im Markt und kannst ja nicht hingehen und kannst dann eine 99 Euro Plastik iOS iPhone verkaufen. Ja, das macht dir ja im Prinzip dann den Rest deines Geschäfts kaputt. Ja. Und wie du es eben schon gesagt hast, dein Markenimage leidet ja dann auch darunter. Ja. Vor allem wird es ja auch für den Kunden dann problematisch, das noch mit der Marke Apple beziehungsweise die anderen Produkte mit diesem 99-Preissegment halt in Verbindung zu bringen beziehungsweise das auch zu relativieren, warum der Preis dann zustande kommt.
Und
bei dem Gerät und das andere dann so viel teurer oder die anderen Geräte halt so viel teurer sind.
Ja. Und dann kommt ja noch dazu, dass Apple ja jahrelang mit Kunststoff unterwegs war, iPhone-technisch, MacBooks, die ersten MacBooks, sowohl weiß als auch die schwarzen, das waren ja Kunststoffgeräte. Und
sehr schön, ja.
Was sie dann für eine starke Lobbyarbeit geleistet haben für ihre Unibody-Gehäuse, wie sie dann gepredigt haben, wie toll das ist, dieses Fertigungsverfahren, wie das dann gefräst wird und wie sie dann Johnny Ive dann in den Image-Videos eingespielt haben und wie er dann erklärt hat, aus was für einem Stück Vollaluminium das Ding gefräst wird und so. Da haben sie ja jahrelang den Leuten gepredigt, dass das das einzig Wahre ist und haben ja indirekt damit den Kunden suggestiert, Kunststoff ist minderwertig. Das haben sie zwar so nie gesagt, aber mit ihrer ganzen Pro-Kampagne für diese ganzen Metalle oder für diese Unibody-Geschichte oder für Metall als hochwertiges Material haben sie ja indirekt den Rückkehr oder die Rückkehr auf Kunststoff oder in einigen Segmenten auf Kunststoff fast ausgeschlossen oder unmöglich gemacht, sage ich jetzt mal.
Ja. Ja, okay, was Haltbarkeit und Stabilität etc. betrifft, hast du natürlich bei deinem Aluminium-Unibody mehr als jetzt bei deinem Plastik-MacBook, ja.
Das stimmt und es gab ja auch einige Rückrufaktionen, nicht Rückruf, aber Reparaturprogramme für diese MacBooks, weil die Unterseite geplatzt ist oder weil die Gehäuse gerissen sind. Ja, das gab es ja alles, das gebe ich ja zu. Aber diese grundsätzliche Verteufelung, dass Kunststoff das Schlechteste ist oder dass es so minderwertig ist, das kann ich nicht, nachvollziehen. Nee.
Das hat Apple ja nicht gemacht. Die haben halt gesagt, hier, das sind die Vorteile
im
Vergleich zu Kunststoff von unserem Alu. Ja.
Aber sie haben ja jahrelang das Ganze hervorgehoben. Also verstehst du?
Ja, haben sie auch recht, gerade im Vergleich zu ihrem kompletten Windows-Wettbewerb, wo ja viele Geräte einfach aus Kunststoff gefertigt werden, hast du natürlich alle Vorteile im Bereich Apple mit dem Aluminium.
Aber auch da gibt es ein riesengroßes Spektrum von ganz, ganz schlechter Kunststoffqualität bis hin zur High-End-Kunststoffqualität. Also ich kann jetzt nicht jedes kunststoffgefertigte Laptop eins zu eins über einen Kamm scheren und sagen, das ist Kunststoff, das ist minderwertig, das geht nicht. Also da ist das Qualitätsrangement auch sehr, sehr groß. Ja, also das ist für mich immer ein ganz, ganz Wunderpunkt zu sagen, Kunststoff ist generell schlecht.
Ja, wie gesagt, du solltest bei uns vielleicht mal anfangen in der Branche.
Es ist, ich meine, zum Beispiel die Firma Dell mit ihrer XPS-Serie, die haben jahrelang daran gearbeitet. Mittlerweile setzen sie nicht nur ausschließlich auf Kunststoff.
Ja, das ist ja nicht nur Dell,
das zu perfektionieren.
Gibt's ja sehr viele Beispiele.
Und das und besser zu machen und ja, also es ist nicht, man kann es nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, Kunststoffgeräte sind generell minderwertig. Das ist so. Naja, gut. Dann gab es aus dem Wall Street Journal Bereich ein Interview mit der Frau Stern und Greg Federighi und wie heißt denn der? Greg Joswiak, genau. 35 Minuten recht interessante, teilweise auch provokante Fragen, wo es teilweise auch gar keine Antworten drauf gab. Zum Beispiel, warum gibt es keine Taschenrechner-App fürs iPad? Ja, da gab es dann keine Antwort drauf. Aber ist eine berechtigte Frage.
Kommt noch. iOS 17.
Ja. Und da gab es aber auch ein Statement zu USB-C. Und indirekt ist es ein Bekenntnis dazu, dass sie letztendlich wohl mehr oder weniger im iPhone 15, davon kann man jetzt ausgehen, USB-C einführen werden. So nach dem, ja, also er hat es zwar jetzt so nicht gesagt, aber er hat mehr oder weniger gesagt, sie hätten ja gar keine andere Wahl, USB-C einzusetzen oder einzubauen, nachdem die EU das in einem Dekret erlassen hat, ist es halt notwendig, dem Dekret zu folgen. Also das war so sein Statement letztendlich. Viel interessanter finde ich die Aussage, die er danach getroffen hat. Es wäre ja viel schöner gewesen, oder es ja, ist ja generell viel schöner, wenn die Regierung oder die Staaten das jetzt nicht diktieren. Und dann hat er wieder dieses leidige Thema angeführt. Ja, wenn sie das schon viel früher gemacht hätten, dann hätten wir heute als Standard überall Micro-USB als Ladeport drin und das wäre ja nun wirklich kein...
Hat er nicht Unrecht.
Da hat er nicht ganz Unrecht, aber wir haben in dieserlei Hinsicht wirklich sehr viel Glück gehabt, dass dieses Dekret nicht früher erlassen worden ist, keine Frage. Dann hätten wir wirklich jetzt Micro-USB und das wäre der denkbar schlechteste Anschluss. Mini,
genau, Micro.
ja, aber... Hätte Apple sich nicht jahrelang mit Händen und Füßen gewehrt, USB-C flächendeckend einzusetzen, dann wäre wahrscheinlich dieses Dekret auch in dieser Form so nicht gekommen. Weil wenn man sich im Android-Bereich umschaut, hat sich der Markt mehr oder weniger doch von alleine reguliert. Es haben doch jetzt fast alle Android-Smartphones USB-C als Ladeport. Da ist die Regulierung doch...
Ja, die haben USB-C, aber die hatten schon immer USB. Die haben alle USB-Stecker der Reihe nach durchgemacht, wie sie veröffentlicht wurden.
Ja, das ist korrekt.
Die gingen ja von USB Micro, Mini, ja, und jetzt mittlerweile sind wir halt bei C, weil das der letzte heiße Scheiß ist. Wäre USB-C früher gewesen... Wir wissen es halt nicht, weil die Timeline einfach nicht da ist. Wäre das USB-Konsortium mit USB-C schneller gewesen, hätten wir vielleicht nie Lightning gehabt. Und wo wäre USB heute, wenn Apple nicht USB als erster gebracht hätte?
Ja gut, du meinst jetzt...
Also USB-A damals.
Ja, da haben sie ja bei den Macs mit angefangen, mit der ganzen Geschichte. Das meinst du jetzt letztendlich.
Das ist ungefähr, wie gesagt, wo wäre Thunderbolt, wenn Apple nicht damit angefangen hätte?
Ja, das ist korrekt.
Wie gesagt, und deswegen tue ich mir mit der Aussage ein bisschen schwer, hätte Apple halt früher auf USB-C. Die haben, sie sind ja Mitglied im USB-C-Konsortium, ja, im Standard-Buddy, und haben da ja schon lange versucht, halt einen neuen USB-Standard, ja, weg von Micro, weg von Mini, halt hinzubringen zu einem einheitlichen Stecker. Und das hat denen ja laut eigener Aussage zu lange gedauert. Und dann kam halt, wie gesagt, ihr Vorschlag war anscheinend Lightning oder eine Art von Lightning halt für USB, ja, was halt entweder hat zu lange gedauert oder wurde halt nicht akzeptiert und dann haben sie es halt selbst gebracht fürs iPhone. Und warum sollte ich den dann im Jahr drauf oder zwei Jahre später wieder einstampfen, wenn ich da, wie gesagt, die Geld oder das Geld in die Hand genommen habe, den auf den Markt gebracht habe, den Third-Party-Markt angefangen auszubauen, ja, habe das Lizenzierungsprogramm geschaffen. Warum sollte ich da jetzt ohne Not, ja, von diesem Ding wieder weggehen, was ja USB auf jeden Fall zumindest mal in der ersten Zeit wirklich überlegen war? Dass man sich natürlich jetzt die Zeit gelassen hat, vor allem, ja, wenn man beim iPad schon umgestiegen ist, ja, dass man jetzt immer noch auf Lightning oder so lange am iPhone halt auf Lightning festhält. Klar, kann man sich drüber streiten, ja, warum ist das iPad auf USB-C, aber nicht das iPhone? Das ist definitiv ein Punkt, wo man streiten kann, ja, oder wo man auch mal die Frage stellen kann, wieso dauert das jetzt so lange? Oder wieso ist das iPhone noch nicht umgestellt? Aber generell da irgendwie Apple da, wie gesagt, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil, wie gesagt, wäre C früher gekommen, hätten wir vielleicht gar kein Lightning.
Das kann...
Oder hätte es die Problematik mit Lightning nie gegeben. Und wir sind mittlerweile, Gott sei Dank, mit C an einem Punkt angekommen, wo wir anscheinend einen USB-Stecker haben, der auf lange Sicht uns erhalten bleiben wird. Wo wir kein USB-C Mini sehen werden, wahrscheinlich. Jetzt wahrscheinlich sowieso nicht, ja. Wo wir auch keinen anderen USB-C-Stecker sehen, weil, ja, wie sich herausgestellt hat, Thunderbolt USB-C, ja, von der Steckerform her. Und, ja, alle neuen Standards, an denen momentan gearbeitet wird für USB-C, bedienen sich für USB bedienen sich auch am USB-C-Stecker und können entsprechend mit Kabeln beziehungsweise halt USB-C kompatibel gehalten werden. Ob dann, wie gesagt, die Anschlüsse, was sie unterstützen, ist wieder die andere Frage, aber das ist ja die andere Problematik, was jetzt den Stecker betrifft und die und den Standards, die einfach dahinter stehen können. Aber zumindest mal als Stecker haben wir anscheinend jetzt das gefunden, was uns auf Ewigkeiten wahrscheinlich begleiten wird, ja.
Wenn es jetzt nur die Steckerform betrifft, ist es ja aus jetziger Sicht auch nicht unbedingt negativ.
Weil nein, du kannst, um Gottes Willen. Nein.
Du kannst es ja aufgrund dessen, dass du da über diese Steckerform sämtliche Spezifikationen rüberschieben kannst, das Ding ja aktuell halten. Ne?
Ja, klar. Es wird halt problematisch, wenn du an dem Punkt bist, ja, wie wir es ja teilweise heute auch schon haben, mit Thunderbolt und USB-C als Stecker und dem Fall, dass nicht jeder USB-Port oder Stecker ja auch Thunderbolt-kompatibel ist. Hast du, wie gesagt, das wird ja nur wahrscheinlich schlimmer die nächsten Jahre werden, dass du zwar einen USB-C-Anschluss hast, aber an dem nicht das verfügbar ist, was du vielleicht machen willst.
Das ist korrekt.
Das hat ja mit dem Stecker an sich nichts zu tun, sondern mit der Implementierung des oder mit der Technik, die halt hinter dem Stecker sitzt.
Genau.
Und das muss halt entsprechend kommuniziert werden. Aber
und das Aufladen ist ja jetzt
kein Problem des Steckers.
Das Aufladen an sich ist ja sowieso nur der kleinste gemeinsame Nenner. Also genau. Das hat ja jetzt nichts mit anderen Dingen zu tun letztendlich.
Ja. Aber auch da, ich weiß nicht, ich habe nur 2-3 deutsche Artikel dazu gelesen, also nicht das Original jetzt. Weil in denen, die ich gelesen habe, war nur die Rede von USB-C-Netzteil. Und das würde, wie ich das, war es das letzten Podcast, wo ich es gesagt habe, oder dem davor, wo ich sagen würde, USB-C-Netzteil bedeutet nicht USB-C-Stecker am iPhone.
Ja.
Das könnte auch bedeuten, gar kein Stecker am iPhone und du kriegst ein USB-C-Netzteil mit deinem,
MagSafe-Ladepuck.
Mit MagSafe.
Das kann ich dir jetzt nicht sagen, wie genau dieses Dekret spezifikationstechnisch enthält, ob diese USB-C-Ladebuchse am Gerät sein muss.
Wenn es oder eine Ladebuchse hat, muss es USB-C sein.
Ja, dann schon.
Das heißt aber nicht, dass es eine haben muss.
Keine Ladebuchse hat. Ne? Ja. Obwohl er ja auch gesagt hat, der Joswiak, eigentlich hätte ja Apple schon längst USB-C überall eingeführt, weil es ja nach seiner Meinung nur auf die Netzteile ankommt. Das war auch ein Argument, was er gesagt hat, dass sie schon jahrelang im Endeffekt mit USB-C unterwegs sind. Letztendlich geht es ja nur um das Kabel, was dazwischen ist, zwischen den jeweiligen Geräten. Da die Kabel ja bei den heutigen Netzteilen nicht mehr fest vergossen sind, sondern an den Netzteilen abnehmbar sind. Das war auch ein Argument, was er eingeführt hat. Ja. Dennoch hat er gesagt, Apple würde sich an das Dekret halten, sie hätten ja gar keine andere Wahl. Und ob diese Lücke mit diesen Nicht-Buchsen am Gerät zu haben, also Nicht-Ladebuchsen am Gerät zu haben, wirklich existiert, das kann ich ja nicht genau sagen.
Ja, okay, die können ja nicht sagen, dass du eine Buchse brauchst. Die können dir vorschreiben, welche Buchse, aber nicht, dass du eine haben musst, weil wie das Gerät letztendlich geladen wird, beziehungsweise guck doch mal heute dir die Smartwatches an, da hat ja keine USB-Buchse. Sollen die in Zukunft eine USB-C-Buchse haben?
Das stimmt. Das ist korrekt. Das wäre ja auch technologisch gesehen wieder ein Rückschritt, wenn du jetzt an die Smartwatches eine Ladebuchse dranbringen würdest.
Deswegen, ich denke mal, wenn du gar keine Ladebuchse direkt am Gerät hast, bist du raus. Mhm. Nur würde es Sinn machen, fürs iPhone halt keine Buchse zu haben. Weil du, was alleine die Wasserdichtigkeit betrifft, bist du ja heute schon im Spiel. Das ist ja kein Argument zu sagen, du bist, okay, klar, du kannst eventuell auf die Tiefe gehen, aber was will ich so ein iPod mit auf, ein iPod sage ich schon, was will ich denn ein iPhone mit auf 30 Meter Tauchtiefe nehmen, ja?
Ja, na, du hättest natürlich das Ding portless, hättest eine Fehlerquelle weniger. Dieser Port kann sich nicht mit Dreck, mit Fusseln zusetzen.
Ja, aber die Problematik hast du doch im Moment eigentlich auch nicht. Die Dinger sind staubgeschützt. Laut, keine Ahnung, welche ISO, ja, diesen wasserdicht bis nach Dingsbums dienen irgendwas. Also, wann hat es das letzte Mal einen Staubkorn unter dem Display? Ja, das ist doch gefühlt schon 100 Jahre
her. Nee, ich meine ja von den Ports. Also, es gibt viele Leute, da setzen sich diese Lightning-Ports oder die USB-C-Ports irgendwann mit Dreck zu und die müssen dann gereinigt werden, damit diese Kontakte nicht dicht sind. Also ist mir persönlich zwar noch nie passiert, aber man hört immer mal wieder, dass sich Leute diese Dinger zudrecken und dass die dann das Ding mit einem Zahnstocher sauber pulen müssen.
Damit ja, die drecken sich wahrscheinlich auch eins ohne Port zu.
Ja. Okay.
Sorry.
Ja, keine Ahnung.
Sorry, aber...
Ja. Gut, ich sag mal so, wer weiß, was passiert wäre, wenn jetzt dieses Dekret nicht erlassen worden wäre, ob jetzt Apple nicht noch einen Lightning 2-Anschluss rausgebracht hätte und wie lange.
Ja, das glaube ich nicht. Ah, nee, dadurch, dass wir, wie gesagt, USB-C auch in den iPads haben, ob sie dann, wie gesagt, jetzt schon oder erst in 2 Jahren oder ob sie vielleicht gar nicht und dann halt, wie gesagt, auf MagSafe, wenn halt die Technik ein bisschen weiter ist gegangen wären. Das ist das Fragezeichen, aber ich denke mal, die wären schon von Lightning irgendwann weg und eventuell als Übergangslösung, bis MagSafe soweit ist, um dann auch entsprechende Ladegeschwindigkeiten ohne große Hitzeentwicklung, ja, die, wie gesagt, passiv und nicht aktiv gekühlt werden muss, bis wir soweit sind, hätte man vielleicht dann USB-C als Übergangslösung genutzt. Ich denke nicht, dass uns Lightning bis die nächsten 20 Jahre begleitet hätte. Ich denke auch nicht, dass Apple gerade wegen dem Standard USB-C, ja, mit dem sie ja im iPad sehr gute Erfahrungen gemacht hat, dann nochmal Geld in die Hand genommen hätte, um ein Lightning 2 in den Markt zu bringen. Ich könnte mir gut vorstellen, das hatte ich ja auch schon erwähnt, dass sie direkt von Lightning auf MagSafe gehen. Wobei ich MagSafe noch nicht so weit sehe, dass man das so ohne weiteres ersetzen könnte. Beziehungsweise ohne die Nachteile halt einfach ersetzen könnte, weil alleine die Ladegeschwindigkeit ist noch nicht so, wie man es eigentlich gerne hätte. Wie gesagt, das hätte ich mir noch vorstellen können, aber Lightning 2, nee.
Ja, ich sag ja, wenn es nicht gekommen wäre, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Also USB-C meinst du jetzt? Oder
ja, wenn das Dekret nicht
oder die Vorschrift.
Die Vorschrift halt, ne? Das meine ich jetzt.
Nee, auch ohne Vorschrift. Selbst wenn sie jetzt dieses Dekret nicht erlassen hätten, denke ich nicht, dass wir ein Lightning 2 gesehen hätten.
Mhm. Okay.
Wenn neuer Anschluss, dann wäre Apple auch auf USB-C am iPhone gegangen. Mhm. Alle meine Überzeugung. Mhm. Gut. Ich wünsche mir auch, dass sie das mit dem nächsten iPhone machen.
Ja.
Weil gerade auch in Betracht auf das iPad eigentlich Lightning im iPhone keinen Sinn macht. Hätten wir Lightning komplett noch in beiden? Okay, dann wäre die Frage, ja, wie kriegst du Apple dazu? Ja, und machen sie es dann zu dem Stichtag etc.? Haben sie es bis dahin dann umgesetzt? Aber da wir ja schon so lange auch beim iPad schon auf USB-C sind, ja. Jetzt wird es Zeit beim iPhone. Oder aber ganz weg damit, ja. Aber das, da ist MagSafe noch nicht so weit, ja.
Ja, du weißt ja nicht, was jetzt noch kommen wird, MagSafe technisch. Was jetzt in der Planung und Entwicklung ist, ne? Das weißt du ja nicht.
Wenn man mal von dem ausgeht, was wir in dem Bereich Wireless Charging, also Induktionsladen ja im Prinzip, gerade sehen, welche Geschwindigkeiten wir erreichen können und wie das technisch gelöst ist, also sprich Lüfter, sehe ich nicht, dass Apple unbedingt ja so einen Vorsprung hat, vor allem mit den Erfolgen, die sie mit ihrer eigenen
AirPower
hatten. Mhm. Ja, du hast es gesagt. Ich nicht, dass Apple jetzt von heute auf morgen kommt und da die Lösung hat. Mhm. Weil ein MagSafe mit Lüfter, denke ich mal, eher weniger von Apple. Ein iPhone mit eingebauter aktiver Kühlung, glaube ich, eigentlich auch eher weniger, ja, um das halt in den Griff zu kriegen beim Laden. Weil da habe ich nämlich gerade ein Android-Gerät hier. Mhm. diese super, alle über USB-C jetzt, diese super Ladegeschwindigkeit, ist ja Hammer, ja. Gefühlt 5 Minuten auf 100%, ja. Aber da läuft ein Lüfter im Gerät. Hallo?
Ja.
Das kann ja nicht sein.
Aber ich gehe ja mal davon aus, dass es auch mehr den Gaming-Kunden adressiert, was du da gerade da hast.
Die Lüftung an sich, ja, wobei musst du ja nicht nutzen unbedingt. Aber beim Laden schaltet sich die Lüftung ein. Klar kannst du die auch ausschalten, manuell, aber alleine zur Sicherheit, ja, des Geräts, ja, würde ich das nicht machen, gerade beim Laden nicht. Weil aufgrund der Ladetechnik, ja, und das ist ja, wie gesagt, dieses Ultra-Fast-Charging-Blagedöns-Standard irgendwas, macht das Sinn, dass das Ding gekühlt wird. Weil das wird wirklich warm. Aber dafür lädt es auch unheimlich schnell. Also wie gesagt, das sind ein paar Minuten und dann hast du das Gerät voll, ja. Das ist unglaublich. Also wie gesagt, es ist wahrscheinlich länger als ein paar Minuten, aber gefühlt geht das innerhalb von jetzt auf gleich, ja. Du schließt das Ding an, machst dir einen Kaffee und dann ist es, also wie gesagt, gefühlt dann schon voll. Ja,
ja, ja, ja.
Das sind schon Ladegeschwindigkeiten, die machen einen, oder die lassen einen da nicht sprachlos zurück, aber die zeigen, was andere halt machen können, nur halt mit welchen Kompromissen.
Ja, ja, klar.
Das ist jetzt kein Kompromiss, den ich jeden Tag haben wollte. Ja.
Ja.
Und wie gesagt, da denke ich, ist Apple auch mit ihrer MagSafe-Sache noch nicht so weit.
Ja.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Könnte sein, ja.
Und alleine deswegen, denke ich mal, werden wir USB-C sehen. Rein vom Ablauf her müsste das nächste iPhone es noch nicht haben. Weil ja das erste Krafttritt danach und alle Geräte, die ja vorher released werden, brauchen es ja noch nicht. Inwieweit das allerdings Sinn machen würde, das dann nochmal so auszusitzen, also das wäre dann schon aber das wäre dann schon ein Apple, was dann wirklich irgendwo angepisst wäre.
Und ob sie sich dann wirklich den großen Unmut der Kundschaft aufhalsen wollen.
Wieso Unmut? Ich denke, die meisten Kunden haben damit kein Problem.
Ja, vielleicht ist das auch wieder nur so in unserer Filterbubble, dass wir da ein Problem mit haben. In der breiten Masse wahrscheinlich gar nicht so das Problem. Das kann gut sein, ja.
Weil die Frage ist doch, wie viele Leute, je nachdem, wie aktuell du halt mit Hardware unterwegs bist, hast du wahrscheinlich oder könntest du einen Laptop haben, der schon USB-C hat? Und würdest eventuell mit dem dann auch dein iPhone laden wollen können?
Ja.
Aber ansonsten?
Also, dass du einen Laptop hast mit USB-C, ist schon recht wahrscheinlich.
Relativ wahrscheinlich.
Das gibt's schon lange bei Apple. Das wurde schon lange eingeführt.
Und nicht nur Apple. Ich meine, iPhone-Nutzer sind ja auch Windows-Nutzer.
Ja, okay, gut. So weit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, hast du recht. Ja, ja.
Wie gesagt, das ist halt die Frage. Ich denke mal, dass der Anteil von USB-C in dem Bereich schon relativ gut ist oder hoch ist, ja. Marktsättigung, denke ich mal, noch lange nicht, aber wir sind da, denke ich mal, auf einem guten Level. Also da gibt es schon einige, die USB-C da hätten. Aber würdest du dein iPhone an deinen Laptop-Netzteil ranhängen? Oh mein Gott, das ist ein USB-C-Stecker, warum nicht, ja?
Das wäre nicht das Thema, aber du bräuchtest nicht verschiedene Kabel dabei haben. Also
aber ich meine, würde jemand unbedarft sein Laptop-Netzteil ans iPhone dran stecken? Ich denke mal, aufgrund desselben Steckers würden sie es schon machen, oder?
Und aufgrund der Automatik und der Spannungsregulierung ist das ja heute auch gar kein Problem mehr. Ist es ja technisch gar nicht.
Ja, es ist halt die Frage, was steckt in dem Kopf von dem Anwender halt? Weil es ist ja sein Laptop-Netzteil.
Ja, das ist richtig.
Würde er das dann einfach an sein iPhone anschließen? Das ist halt die Frage.
Ja, aber das ist ja jetzt nicht der einzige Unterschied oder der einzige Vorteil, der das bieten würde.
Ja.
Du könntest halt zu Hause eine einheitliche Ladestruktur aufbauen, egal ob du jetzt einen Laptop anschließt oder ein iPhone anschließt, ist alles USB-C. Es ist natürlich einfacher, wenn alle deine Geräte USB-C haben. Da machen wir uns auch nichts vor.
Lassen wir mal dieses super fast charging Android-Gerät mal außen vor. Alle anderen Android-Geräte von mir sind Micro-USB.
Aber die sind ja auch alt.
Ja. Die sind alt, ja. Zum Beispiel die Switch könnte ich mit USB-C aufladen. Ja.
So sieht's aus.
Oder was heißt könnte ich? Die lade ich mit USB-C auf.
Und ja.
Gut. Wobei die auch gerade Staub fängt.
Das ist nicht gut.
ja, momentan steht mir da nicht unbedingt so der Sinn zu. Wobei, was ich mir echt überlegt habe, und das werde ich wahrscheinlich auch machen, ich denke, für die Switch werde ich mir Monkey Island holen.
Ja, das ergibt Sinn, denke ich.
Ja, heute noch nicht, aber ich denke mal, entweder Weihnachten oder wenn es im Angebot ist.
Ja.
Werde ich mir definitiv Monkey Island für die Switch holen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn als für einen PC.
Man sollte sich das dafür holen, wo man spielt. Ganz einfach. Gut. Ich würde sagen, lass uns zum Schluss mal ein Gewinnspiel machen anstelle eines Gadget-Reviews.
Das hätte man vielleicht auch mehr in die Mitte einbauen sollen.
Warum?
Oder ankündigen sollen zumindest.
Ach, das kann ja jeder. Ich meine, wir müssen ja auch einen Überraschungseffekt haben.
Ne? Ja, genau. Mal gucken, wir haben schon, was bitte?
2 Stunden dürfen jetzt geknackt sein.
Was hatten wir vor der Aufnahme gesagt?
Mal gucken, ob wir was zusammenbekommen.
Lass uns mal gucken, dass wir eine Stunde voll kriegen.
So sieht's aus. Kaum hat man mal ein bisschen Zeit, dann macht man auch mal ein wenig längeren Podcast.
Kein Wunder, dass die Katze am Meckern ist, ja.
Die hat aber schon vor einer Stunde gemeckert, also das muss man dazu sagen.
Ja, ja, genau. Und jetzt ist sie weg. Ich hoffe nicht, dass sie irgendwie wird im Bett liegen.
Gut. Lass uns mal wieder ein Gewinnspiel machen. Das hatten wir lange nicht. Und das liegt auch daran, jetzt mal so ein kleiner Transparenzbericht. Wir bekommen ganz oft Anfragen, wollt ihr nicht was verlosen, wollt ihr nicht das verlosen, wollt ihr nicht jenes verlosen? Und das muss ich zu 99,9% ablehnen, weil es sind
erstens... Ich wollte sagen, dass der Tobi bellt das immer alles für sich.
Nein, das geht nicht. Das muss ich zu 99,9% ablehnen, weil es erstens Produkte sind, die ich noch nie im Leben getestet habe. Das hätte man ändern können, indem man das Produkt vorher testet, was man verlost. Aber es ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu blöd, irgendwelche günstigen No-Name-Accessories zu verlosen, die ich erstens selbst im Podcast nicht vorstellen würde, weil es meinen Qualitätsansprüchen nicht Genüge trägt. Und dann sehe ich es auch nicht ein, solche Produkte unserer Hörerschaft zu verlosen und diesen Firmen in irgendeiner Weise eine Plattform zu bieten. Also wenn ich was verlose, dann sollte es ein Produkt sein oder ein Hersteller sein, den ich gut kenne und wo ich die Produkte auch schon im Podcast besprochen habe und nicht nur mal ein Produkt besprochen habe, sondern mit denen ich auch schon jahrelang zusammengearbeitet habe oder mit denen wir auch schon zusammengearbeitet haben, wo man sagen kann, das sind qualitativ hochwertige Produkte, denen habe ich in Form einer Produktreview sowieso schon eine Plattform gegeben. Also warum soll ich nicht auch mal der Hörerschaft was zurückgeben und deren Produkte verlosen. Und so ist es jetzt auch mit der Firma Nomad passiert. Nomad-Produkte haben wir schon sehr oft besprochen. Ich habe mal in meine Statistik geschaut. Ich glaube, wir haben schon 32 Nomad-Produkte innerhalb von 11 Jahren. Mittlerweile sind es ja knapp 11 Jahre reviewed. Das klingt jetzt, 32 klingt viel, aber auf 11 Jahre verteilt ist das eigentlich gar nicht so viel. Aber alle diese Produkte, die wir besprochen haben, sind mehr oder weniger positiv aufgefallen und deswegen haben sie es ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt in unsere Gadget-Ecke geschafft. Bei uns ist es ja immer so, Produkte, die negativ auffallen, die besprechen wir erst gar nicht. Nur Produkte, die bei uns durch unseren eigenen Qualitätsanspruch durchfallen oder nicht durchfallen oder denen sie bestehen, den Qualitätsanspruch, die finden auch bei uns in der Gadget-Ecke statt. So, und so handhaben wir das auch bei unseren Produkten, die wir verlosen und die wir an die Hörerschaft weitergeben möchten. Kurzum, Nomad hat angefragt, ob sie nicht was bei uns verlosen dürfen. Tja, habe ich gesagt, machen wir doch, wenn es was Anständiges ist. Und wir haben da so ein kleines Paket zusammengestellt. In erster Linie geht es um ein Charging-Package. Und es gibt noch ein kleines Goodie obendrauf von Nomad, aber wir fangen mal an mit der Nomad Base Station Hub in der Apple Watch Edition. Also es ist quasi das Topmodell, was man in dieser All-in-One-Lade Ladestation so bekommen kann. Bedeutet, wir haben die Möglichkeit, einmal die Apple Watch aufzuladen. Nomad verbaut da den Original Apple Ladepuck. Der wird dort im Gerät mit verbaut, wie es auch marktbegleitende Hersteller machen. Und wir haben einmal eine QI-Ladefläche, wo wir dann die AirPods Pro laden können, wo wir dann ein iPhone drauflegen können, also wo wir dann noch zusätzlich zwei QI-fähige Geräte aufladen können. Aber, wie es der Name schon sagt, das ist die Station Hub. Hub bedeutet, wir haben auf der Rückseite noch zwei Ausgänge. Bedeutet USB-C-Ausgang und ein USB-A-Ausgang, da können wir dann noch diverse andere Geräte per Kabel aufladen. Somit haben wir so eine kleine zentralisierte Ladestation. Die haben wir auch im Grunde schon mal bei uns im Podcast ausgiebig besprochen. Da war es eine andere Edition, da war es jetzt nicht die Apple Watch Edition. Grundsätzlich unterscheidet die sich halt nur darin zu der besprochenen Version, dass jetzt dieser Apple Watch Ladepuck dazugekommen ist. Das Ding ist ein sehr massives Unibody Aluminium Korpus Design sozusagen. Das Ladepad ist mit Leder bezogen und da wird dann quasi werden dann quasi die QI-Geräte draufgelegt. High-End-Verarbeitungsqualität von Nomad, wie wir es quasi bei allen Produkten gewohnt sind. Preislich kann ich es jetzt nicht ganz so stark einordnen, weil es schwankt so ein bisschen. Aber es liegt deutlich über 150 Euro. Also das Ding hat schon einen sehr hohen Wert. Da hat Nomad schon mal in das ganz oben Regal gegriffen und nicht in die Kleinkramkiste. Dann geht es weiter mit einem Nomad Kevlar Universalkabel. Universalkabel bedeutet, wir haben hier erstmal ein sehr hochwertiges Kabel, was die Isolierung beanlangt. Also Kevlar ummantelt und auch auf höchste Strapazierfähigkeit ausgelegt, das Ganze. Und Universal ist ja Programm. Wir haben einmal USB-A als Anschluss, wir haben einmal USB-C und wir haben Micro-USB und wir haben Lightning. Also wir haben jetzt ein Universal-Aufladekabel, was Sie noch oben drauf packen. Und zu guter Letzt packt Nomad noch ein Ledermauspad oben drauf. Ich habe mir mal dieses Ledermauspad angeschaut. Also allein die Verpackung hat schon einen höheren Wert wie bei anderen Herstellern, das ganze Mauspad. Also diese Verpackung ist schon ein Happening. Das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Wenn man bedenkt, dass der UVP allein für das Mauspad derzeit bei 79 Euro liegt, ist das auch nochmal so ein kleines, schönes Goodie, was Nomad oben drauf gepackt hat. So, und wir verlosen das nicht einzeln. Das ganze Package kann ein Hörer gewinnen. Das heißt, diese drei Produkte bekommt ein Hörer und die Teilnahme ist ganz einfach. Dafür gibt es eine E-Mail-Adresse, die wir eingerichtet haben. Einfach eine E-Mail schreiben an gewinnspielwochen@geek-café.de. Gewinnspielwochen bedeutet, dass wir eventuell in den nächsten Wochen, Tagen nochmal ein paar Gewinnspiele machen. Ein paar würde ich jetzt in Frage stellen, aber auf jeden Fall noch ein Gewinnspiel werden wir machen. Und das wird nicht weniger interessant sein. Tja, dann bedanken wir uns für die Preise bei der Firma Nomad.
Ja, Dankeschön. Und
ja?
Ich habe mir jetzt die Frage verkniffen, weil ich darf ja nicht mitmachen.
Ach so.
Ich wollte gerade fragen, wo ich...
Die E-Mail-Adresse hast du ja schon. Du musst jetzt noch schnell eine E-Mail-Adresse generieren, die ich nicht kenne.
Nee, lass mal.
Quatsch. Ja, somit haben wir seit langem mal wieder ein Gewinnspiel, aber ich glaube, wir haben jetzt auch gut erklärt, warum wir jetzt nicht so inflationär Gewinnspiele veranstalten. Wir könnten öfter was verlosen, aber das sind dann meistens echt Produkte, die wir wirklich nicht unbedingt unter die Leute bringen möchten, weil was wir nicht benutzen wollen, das möchten wir auch nicht verlosen, ganz einfach.
Ja.
Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir es heute ganz kurz und machen das Ding zu. Und wenn alles gut geht, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Obwohl, wenn ich auf die Uhr schaue, wir haben 2 Stunden, 18 Minuten. Das reicht auch noch für nächste Woche. Also wir bräuchten quasi nächste Woche gar nicht mehr aufnehmen.
Nein.
Gut. Also, Thomas, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
Ja, gleichfalls.
Und bis dann. Ciao.
Ciao.